Naja, Weihnachtsstimmung kommt nicht so richtig auf, ehrlich gesagt.
Ja, bei uns jetzt auch noch nicht. Ich sehe zwar ein bisschen Schnee, aber der ist doch ein bisschen weiter weg dort hinten in den Bergen. Also ich schaue hier genau in die Berge und ja, ein paar hundert Meter höher, dort ist der Schnee.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge Behind Board Games. Auch dieses Mal, eigentlich wie immer, sitze ich hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Ich verzichte aber heute speziell auf die landestypische Begrüßung. Ich glaube, mein Schweizerdeutsch wäre sehr, sehr schlecht. Deswegen sage ich einfach Hallo und Moin in die wunderschöne Schweiz zu Marc Dürr. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Chris, danke, dass ich da sein darf.
Genau, Marc ist, ich würde mal sagen, 50% und einer der kreativen Köpfe und Gründer des Gründerteams von Treesa oder Triceratops, da kannst du mich gleich nochmal aufklären. Ich habe irgendwie gelesen, dass Triceratops quasi das Printmedium von euch ist, aber dazu gleich mehr. Wer noch nie von Treesa gehört hat, ich glaube, euer bekanntestes Spiel ist wahrscheinlich aktuell Zoo Tycoon, so das, was alle 90er-Kinder glücklich macht gerade.
Genau, das würde ich auch sagen.
Marc, genau, wir starten einfach mal ganz locker rein, locker flockig. Ich bin, glaube ich, nervöser als du und ich weiß nicht mal, warum genau, aber so ist es manchmal. Ich habe ein bisschen auf eurer Website geguckt und habe geschaut, so okay, du und dein Partner Samuel, ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr euch schon seit Kindestagen kennt und dann irgendwann auf die Idee kamt, einen Verlag zu gründen, eigene Brettspiele zu machen. Magst du uns erzählen, wie es zu dieser Entscheidung kam?
Ja, also die Entscheidung, die hat sehr wahrscheinlich nie jemand so getroffen, wie wir die getroffen haben. Wir wollten immer zusammen etwas machen, das war für uns recht schnell klar. Und nach dem Studium, wir waren fast etwa gleichzeitig mit dem Studium fertig. Samuel, also Sam, hatte noch seine Masterarbeit einfach vor sich, aber wir waren recht synchron fertig. Und wir haben einfach immer gesagt, wir wollen etwas zusammen machen. Und ich meine, nach dem Studium ist halt die perfekte Zeit, weil wir hatten noch keine Kinder, ist keine Familie, also ist jetzt immer noch keine. Aber einfach, das ist einfach ein guter Moment. Wir haben noch keine Verantwortung und so. Und da kann man auch noch etwas ausprobieren. Und dann sind wir eigentlich so zusammengekommen, wir hatten auch noch zwei andere Kollegen dabei. Also ich glaube in Deutschland sagt man Freunde, weil Kollegen sind Arbeitskollegen. Aber ja, wir hatten noch zwei weitere Freunde dabei. Und dann haben wir einfach mal gebrainstormt. Also wirklich, da haben wir einfach mal reingeschaut und jeder hat Ideen reingebracht, was könnten wir denn machen, für was haben wir die Fähigkeiten. Und auf Brettspiele sind wir eigentlich sehr indirekt gekommen, weil wir haben eigentlich eher den Finanzierungskanal Kickstarter sehr interessant gefunden. Weil es gibt halt, ja, man braucht halt irgendwie, muss man Kapital heranschaffen. Entweder bringt man das selber, also das konnten wir zum Teil. Oder man holt sich natürlich Fremdkapital oder man geht zu einer Bank oder so. Und eine Möglichkeit ist halt Crowdfunding, also Schwarmfinanzierung über viele Backer oder einfach Supporter. Und das haben wir gesehen und dort ist uns dann aufgefallen, was wir sehr erstaunlich fanden, dass Brettspiele sehr groß sind auf Kickstarter. Und dann haben wir uns einfach gesagt, ja, okay, das ist eigentlich für uns ein recht guter Test. Also eigentlich war die Idee, ein Brettspiel zu machen, zuerst einfach nur ein Test. Wir wollen einen Test machen und schauen, wie funktioniert Kickstarter, können wir das, haben wir es genug gut verstanden, dass wir auch andere Projekte dort machen könnten. Und so sind wir dann gestartet und dann haben wir gesehen, das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Weil klar, das kommt nicht einfach so, also wir haben natürlich sehr viel Research gemacht. Also ich habe sicher tausende Kickstarter-Kampagnen angeschaut. Also die Top 1000 oder Top 2000, die bin ich komplett durchgegangen und habe die analysiert, einfach zum Schauen, wie funktioniert das. Dann habe ich den Blog von Jamie Stegmeier gelesen und andere Blogs, die es online gibt. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das heißt, das kommt nicht ganz aus dem Nichts, dass das dann funktioniert hat. Aber wir sind eigentlich dann einfach dort geblieben halt. Also wir haben einfach gemerkt, das funktioniert, ich glaube, das können wir, das macht uns noch Spaß und dann haben wir einfach weitergemacht. Aber da sind wir weniger aus der Brettspielecke gekommen, als eigentlich über Kickstarter.
Aber das ist, also Chapeau für die Vorbereitungszeit, das habe ich auch noch nie so gehört, aber ich habe auch noch nicht so oft drüber nachgedacht, wie viel Vorbereitungszeit in so einem Kickstarter stecken kann. Aber du hast einen Master in BWL oder Management. Ich bin mir gerade nicht sicher. BWL, genau. Und Samuel ist Mikrobiologe.
Genau.
genau. Und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, so, ja, Brettspiele probieren wir aus? Weil ich stelle mir vor, es bedeutet ja schon nochmal was anderes, wie wirtschaftlich zu wissen, wie so ein System funktionieren kann und dann zu sagen, ich werde kreativ und baue ein eigenes Spiel, was ja auch funktionieren muss. Es muss seine Käuferschaft finden und es muss ja am besten am Ende auch gut besprochen werden, sonst verdienst du ja dauerhaft auch kein Geld.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir bringen halt da ein paar gute Eigenschaften, also Fähigkeiten mit. Also aus der Wirtschaft bringe ich sicher mal einfach die Kundensicht mit. Also ich überlege mir immer, und das haben mir auch so die Freunde in der Gruppe dann gesagt, ich sehe halt immer das Produkt aus der Kundensicht und denke immer so, was sieht der Kunde, was denkt der Kunde über das Produkt? Und das ist bis heute einfach wichtig, weil wir uns das auch sehr früh einfach überlegen, wie sieht der Kunde das? Wieso sollte der Kunde sich für dieses Produkt entscheiden? Zusätzlich kann ich recht gut zeichnen. Also ich bin grafisch recht stark. Das hilft mir einfach insofern, dass ich einfach ja auch noch sehe, was gut aussieht. Das heißt, bei uns geht es, wenn wir mit Künstlerinnen oder Künstlern zusammenarbeiten, dann mache ich da meistens die Art Direction, also eigentlich immer. Das heißt, das nimmt uns natürlich auch Arbeit ab, weil wir auch viel vom Design in-house machen können und weil ich den Künstlern auch sehr genau sagen kann, was sie anders machen sollen oder wie sie es verändern sollen. Und da haben wir auch jetzt sehr langfristige Partnerschaften mit gewissen Künstlerinnen, die uns wirklich jetzt seit sehr vielen Spielen unterstützen. Und zusätzlich auch in der Wirtschaft gibt es halt Game Theory. Das ist so eine Theorie, wie funktionieren Menschen, wie kann man Menschen dazu führen, dass sie die richtigen Anreize haben, das zu tun, was man will, dass sie tun. Und, oder einfach, ja, wie ist eine Auszahlungsmatrix, also wie funktioniert ein Spiel für eine Person? Ich meine, das alles im Leben kann man eigentlich so wie auch als ein Spiel darstellen. Und so auch das war sicher sehr hilfreich. Zusätzlich sind ich und Sam halt beide sehr spielverliebt, sagen wir es mal so. Also wir haben früher als Kind recht viel gegamed, also digitale Spiele und auch mit der Familie sehr viel auch Brettspiele gemacht. Also vor allem ich in der Familie, das war immer, wenn wir in die Ferien gegangen sind, haben wir wirklich so einen riesigen Koffer gefüllt einfach mit Spielen. Wir haben nie alle gespielt, aber wir haben sehr viele mitgenommen. Und so haben wir einfach auch ein Verständnis davon einfach gewonnen, okay, was gefällt uns an Spielen, was gefällt uns nicht an Spielen, einfach so generelle Spielmechaniken, wie die funktionieren können. Und ich glaube, wir beide, also ich sage jetzt einfach das direkt, wir sind beide auch nicht auf den Kopf gefallen, also wir sind doch recht clever, also wir haben auch beide studiert und so. Das heißt jetzt noch nicht, es gibt auch Leute, die studieren, die nicht viel im Kopf haben, aber ich glaube, wir sind einfach noch, einfach mit dem Ganzen, was wir mitgebracht haben, haben wir, ich glaube, ein gutes Set an Kompetenzen mitgebracht und ergänzen uns auch recht gut. Und ja, ich glaube, so ist dann einfach, ja, da bringen wir einfach sehr viel mit, dass es dann einfach funktioniert hat. Am Schluss ist es halt auch, ja, musst du einfach die Hausaufgaben richtig machen. Also du musst dich da halt richtig reinfuchsen. Und dann haben wir auch ganz viele Spiele angeschaut und einfach geschaut, wie lösen die das, wie lösen die das, wie könnte man das lösen, was sind die Möglichkeiten, wie designen andere Karten. Also da haben wir wirklich ganze PowerPoint-Präsentationen gefüllt mit verschiedenen Box-Designs, mit verschiedenen Karten-Designs, mit verschiedenen Gameplay-Elementen und so. Also ich glaube, was uns somit einfach ausgemacht hat, ist auch die tiefe Analyse von dem, was wir machen. Wir sind da nicht naiv einfach reingesprungen. Also schon naiv, aber nicht komplett naiv.
Das heißt aber, ich kann mir das so vorstellen, also ihr seid ja, glaube ich, Ende 2018, Anfang 2019 so richtig offiziell dann losgegangen mit eurem ersten Kickstarter. Und ihr hattet den Kickstarter wahrscheinlich, also ihr hattet die Spielidee ja wahrscheinlich schon, da wollte ich gleich auch noch ein bisschen mit dir drüber reden. Mhm. Aber wie ist es, war's, also ich sitze gerade selbst an einem Prototypen, deswegen weiß ich, was so dieser Werdeprozess ist und nicht jeder Prototyp wird sofort zu einem spielbaren Spiel am Ende. Also man entscheidet sich ja. Wie war das bei euch? War jetzt, um gleich den Namen in den Raum zu werfen, war Darwin's Choice euer erster Prototyp oder habt ihr davor schon ein bisschen ausprobiert, was einfach liegen geblieben ist, wo ihr euch dann nicht entschieden habt, den Kickstarter-Weg zu gehen damit?
Ja, gute Frage. Also auch dort sind wir sehr analytisch wieder vorgegangen. Wir haben am Anfang einfach Spielideen gesucht. Also einfach zusammen, wir sind wieder zusammengesessen. Wir haben, jeder von uns hat einfach Ideen in den Raum geworfen. Da gab es ganz verschiedene. Es gab auch die Idee zum Beispiel von Robotern, die gegeneinander kämpfen oder eine Rakete zum Mond senden oder meistens auch einfach Mechaniken, Themen, Sachen, die uns interessiert haben. Und da haben wir das wieder analysiert und da haben wir halt auch wieder einfach so das halt ausgewertet. Dann habe ich einfach gesagt, hey, schau, mit Robotern und Raketen und so, ich kenne mich da null aus. Das ist null meine Welt, das interessiert mich auch absolut nicht. Ich bin kein Techniktyp, ich hab wirklich, Technik ist sehr wahrscheinlich meine größte Schwäche oder so, da kenne ich mich nicht aus. Da hätte ich auch nicht die Kreativität dazu. Und ja, und dann haben wir einfach gesagt, hey, ich meine, ich bin ein riesiger Tierfan und Samuel hat Biologie studiert, der bringt also auch einiges mit. Lass uns etwas mit Tieren machen. Da verstehen wir, was wir machen und dann, das mögen wir auch. Also Evolution finden wir ein hochspannendes Thema. Und dann sind wir einfach da dran gesessen, ich glaube einen Abend, und haben dann mal den ersten Prototyp zusammengeschustert und dann aber auch durchgezogen. Also wir haben einfach gesehen, hey, das hat Potenzial, und haben einfach weitergearbeitet. Das heißt, eigentlich gab es nicht mehrere Prototypen, es gab aber mehrere einfach Ideen. Und von diesen Ideen haben wir dann einfach die ausgewählt, wo wir sagen, wir haben die höchste Kompetenz, da glauben wir am meisten dran, die finden wir am interessantesten. Und sind dann mit dieser entsprechend gegangen. Auch vielleicht ein Gedanke dahinter war noch, wir wollten am Anfang ein einfaches Spiel machen. Also ein Spiel, das jetzt nicht schon irgendwelche Miniatures hat, komplizierte Meeples. Einfach, wir wollten mal etwas starten, das einfach mal Punchboards hat. Also einfach diese Graupappe-Plättchen, die man rausdrücken kann, und Karten. Aber nicht viel mehr. Weil einfach mal, wir wollten einen einfachen Einstieg und es nicht gleich übernehmen mit einem 4X-Strategy-Spiel mit 1000 Millionen Komponenten oder so.
Da hast du gerade schon den Punkt, den ich weiter ansprechen wollte. Ihr habt ja trotzdem auch für so ein einfaches Spiel die Crowdfunding-Plattform genutzt. Ja. Und wenn man jetzt mal, das hast du ja wahrscheinlich bei deiner Recherche auch herausgefunden, viel, was man momentan auf Kickstarter oder auch damals auf Kickstarter gefunden hat, sind das, was du angesprochen hast, nämlich Miniaturen, Schlachten, irgendwelche Wargames und so weiter und so fort. Wie war bei euch so die Zuversicht, dass ein so kleines Spiel im ganzen Konvolut, was bei Kickstarter angeboten wird, nicht untergeht und dass es erfolgreich ist? Weil alles, was ich raushöre bislang, und das Gespräch ist noch nicht lang, ist die Überzeugung an euer Können, aber auch an euer Produkt, und dass die Zuversicht, dass Darwin's Choice, wie es war, ein Erfolg wird.
Ja, das ist eine gute Frage. Also eine gewisse Naivität gehört natürlich dazu. Also im Nachhinein muss ich auch sagen, wir hatten eine gehörige Portion Glück dort. Aber ich glaube, wir haben halt auch wiederum unsere Hausaufgaben gemacht, und das hat geführt, dass das Glück dann auch auf die richtige Seite halt gefallen ist. Also erstens haben wir, ich glaube, die wichtigste Wahl, die wir dort getroffen haben, war die Künstlerin. Also Rosane Grosjean, sie ist eine Künstlerin aus Frankreich, und das Spiel sieht einfach super schön aus. Also das hören wir überall, und darum verkaufen wir es auch immer an Messen. Also das verkauft sich einfach immer gleich. Am Anfang, als das erste Mal an der Messe war, natürlich mehr, aber sonst einfach konstant gut. Wir haben andere Spiele, die merken wir, wenn sie ganz neu rauskommen, dann sind sie sehr gefragt, und nachher geht die Nachfrage sehr stark runter. Und Darwin's Choice hat einfach immer eine konstante Nachfrage, und ich glaube, das ist, verdanken wir dem Artwork. Also da müssen wir definitiv, einfach weil das sieht halt interessant aus mit diesen Tierkarten, aus denen man diese Tiere dann zusammenbaut, und es ist halt alles handgezeichnet mit Wasserfarben und so. Das sieht einfach mal super stark aus. Ich glaube, das hat uns schon mal sehr stark geholfen. Und auch einfach diese einzigartige Mechanik, wo man eben aus diesen Tierteilen diese Tiere zusammenbaut halt. Ich glaube, da haben wir schon überlegt, es muss irgendwie etwas anders sein oder einfach so einen Eyecatcher haben. Und ja, wie hat dann da, und wieso waren wir dann trotzdem auch noch confident? Also wiederum, wir haben einfach unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn wir was machen, machen wir es richtig. Was heißt das zum Beispiel? Wir haben alle, da waren wir noch zu viert, haben wir alle unsere persönlichen Kontakte aufgeschrieben. Also jede Person, die wir kennen, aus der Schule, auch wenn wir nie mehr mit dieser Person Kontakt hatten, wir haben alle aufgeschrieben. Dann hatten wir über 400 oder 500 E-Mail-Adressen oder so. Einfach mal Leute, die wir kennen. Und dann sind wir auch vom Brettspielclub zu Brettspielclub gegangen. Also wir sind da wirklich, haben in der Schweiz da wirklich so eine Klinkenputztour gemacht und sind da einfach durchgegangen und haben überall E-Mail-Adressen gesammelt. Und dann haben wir auch natürlich auch die Medien, als wir dann live gingen, haben wir auch die Medien angeschrieben, und natürlich hatten wir auch die Reviewer-Readies. Also ich glaube, wir hatten über 30 oder sogar 35 Reviewer. Viel zu viel eigentlich, aber dort haben wir haben einfach gesagt, okay, wir machen einfach alles. Also jeder muss das sehen halt. Zusätzlich, was wir auch gemacht haben, wir haben uns in der Schweiz, gibt es so ein Digital-Studio, die heißt ein Strayphone-Studio von Philomena Schwab, und die waren schon auf Kickstarter. Das waren bis dann die erfolgreichsten Schweizer Game-Entwickler auf Kickstarter. Und wir sind auch mit ihr zusammengesessen, haben gefragt, was sie so denkt, was ihre Ideen sind, haben natürlich auch sozusagen, sie hat uns dann auch einen Shoutout gegeben zu ihren Leuten. Sie hat uns auch einen Kontakt zu Kickstarter verschafft, was sehr, sehr wichtig war, weil die haben uns im richtigen Moment auch gefeatured. Das heißt einfach, ich glaube, wir haben einfach alles gemacht, was irgendwie möglich war in dem Moment, als wir waren. Und dann eben, dann kommt halt einfach auch das Glück ein bisschen, oder? Dann, wir sind halt in der Schweiz, das heißt, die Leute haben hier das ist ein bisschen Klischee, aber stimmt auch, nicht so wenig Geld. Das heißt, es ist einfach so, wenn du mal auf Kickstarter gehst, dann werfen dir die Leute locker mal das erste Mal einfach mal etwas rein, weil sie dich supporten wollen, weil die das eine coole Idee fanden. Und dann waren wir echt auf einem guten Weg, wir wären aber nicht direkt funded gewesen im ersten Tag. Aber dann hat jemand auf Kotaku, das ist so ein riesiges Magazin, hat der eine Journalist über uns geschrieben. Und der hat, das hat halt richtig gut funktioniert. Also das waren nur so 6, 7, 8.000. Aber das war natürlich für eine Kampagne, die vorher so auf 20.000 war, das natürlich ein richtiger Schub. Das hat uns gleich über das Funding-Limit geworfen. Und dann waren wir dann auch noch am zweiten, dritten und vierten Tag waren wir an der Fantasy Basel, das ist so die größte Comic-Convention hier. Dort haben wir es den Leuten auch noch gezeigt, konnten einfach, man sah uns, dass wir real sind. Und dann hat uns Kickstarter gefeatured auf der Hauptseite und eine Woche lang beim Spiele. Dort war es noch so, da war man dann eine Woche, wenn man eine Seite auf der Homepage war, war man dann eine Seite vorne bei den Spielen, also eine Woche lang. Und das hat uns natürlich dann mega geholfen. Jetzt kann man sagen, eben, da war Glück, 100%, wenn uns Kickstarter nicht feature, wenn das mit Kotaku nicht funktioniert. Aber wir haben auch all das erst möglich gemacht, hat, muss man halt auch sagen. Wir haben die Künstlerin ausgewählt, wir haben all diese Medien angeschrieben, dass vielleicht eines zündet. Wir haben den Kontakt mit Kickstarter gesucht, gefragt, wie wir die Page optimieren können, dass sie vielleicht featuren. Aber am Schluss war es auch Glück. Ja.
Es ist für mich gerade so ein bisschen beeindruckend, weil ich kenne halt nur die Consumer-Seite. Ich sehe eine Seite, finde sie ansprechend und entscheide, ob ich das Projekt unterstützen möchte. Aber wie viel Arbeit bei euch jetzt vor allem darin steckt, wahrscheinlich auch nicht bei jedem. Ich glaube, da gehen auch Leute sehr viel naiver dran. Das ist schon beeindruckend. Jetzt habe ich gerade mal auf der Kickstarter-Seite so ein bisschen geschaut und ich habe gesehen, ihr habt es an Reviewer in 14 verschiedenen Ländern geschickt.
Ja.
Das heißt, ihr habt wirklich einfach global gesagt, okay, wie habt ihr die Leute ausgesucht? Also wo war
Analyse.
Der...
Analyse, auch da halt wieder, wir haben eine Excel-Sheet gemacht mit allen Reviewern, die wir finden konnten. Wir haben ganz YouTube abgesucht, wir haben Instagram abgesucht, wir haben alles. Wir haben jetzt diese Excel-Liste noch, die gibt's noch, die wird auch immer aktualisiert. Also, aber ja, wir haben einfach unseren Job gemacht. Das heißt, wir haben geschaut, wer macht Kickstarter-Reviews. Dann haben wir gefragt, was sind die Kosten dort. Wir wollten in verschiedenen Ländern sein, weil wir uns nicht genau bewusst waren, in welchen Ländern ich meine, wir wollten einfach keinen Markt auslassen oder so. Wir wollten einfach schauen, okay, wir hätten es, im Nachhinein wäre es besser gewesen, wir hätten gewisse Länder nicht gemacht, weil Brasilien war eine Pain, das zu fulfillen, aber war völlig okay. Wir waren auf der sicheren Seite, kostentechnisch. Aber wir haben einfach wirklich, das ist einfach die Groundwork, wie man das so auf Englisch sagt, das muss einfach reingesteckt werden, dass das nachher funktioniert hat. Dann weiß man halt, wo sind die wichtigen Leute, wo schauen die Leute, wo sind die guten Kickstarter-Previews. Ja, ist einfach viel Hausarbeit haben wir gemacht.
Das klingt auf jeden Fall so. Dazu noch folgende Frage. Du hast es gerade schon angedeutet. Du hast nämlich gesagt, dass ihr schon immer noch diese Liste habt und immer noch wisst, wo sitzen die Reviewer. Wahrscheinlich partizipiert ihr davon immer noch für eure zukünftigen Projekte. Das heißt, es war eine Investition, Arbeitszeit in die Zukunft auch. Aber jetzt mal du als BWL, ich weiß nicht, was für ein Titel, also du hast wahrscheinlich einen Master, aber ja, gut. Ich bin leider
also
raus.
Ich glaube, ich habe keinen Titel. Ich einfach als sozusagen, genau. Ich habe einfach ein MBA.
Okay.
Als MBA-Halter.
Sehr schön. Sehr schön. Also Marc, du als MBA-Halter.
Ja, absolut.
Würdest du sagen, dass sich dieser ganze Aufwand mit dem Ertrag, den ihr durch das Spiel gemacht habt, ohne da jetzt in irgendwelche Zahlen zu verfallen, gelohnt hat?
Also sagen wir mal so, ja, hat sich gelohnt. Wenn wir uns einfach am Anfang haben wir uns natürlich recht tiefe Löhne ausgezahlt. Also wenn man die Arbeitszeit da jetzt mal nicht einrechnet beim ersten Spiel oder so, dann kommen wir da raus. Also da haben wir Plus gemacht oder so. Also wenn man einfach abzüglich einfach alle Kosten und so, haben wir locker Plus gemacht. Das war nicht mal eine Frage oder so, weil wir haben es gut ausgerechnet. Wir haben einfach unsere Hausaufgaben wiederum richtig gemacht. Die Versandkosten wurden richtig ausgerechnet. Ja, wir haben da halt auch wieder mit anderen Kampagnen verglichen. Wenn man jetzt aber da die Zeit reinrechnet, die wir reingestellt, dann lohnt sich das noch nicht, klar. Aber ich meine, das ist halt überall. Zuerst musst du mal wirklich eben das Fundament bauen, damit du dann irgendwann da drauf ein Haus bauen kannst. Oder irgendwo musst du ja starten. Am Anfang hast du noch kein Sortiment. Und wenn du mit Händlern zusammenarbeitest, dann wollen die ein Sortiment. Die wollen ja nicht nur einen Titel. Das heißt, irgendwo musst du einfach starten. Aber ja, wir haben von Anfang an eigentlich immer Plus gemacht mit unseren Kampagnen. wenn man jetzt den Lohn noch nicht einrechnet. Ja.
Gut, das machen, glaube ich, viele selbstständige Menschen nicht, dass sie vor allem, wenn sie anfangen, sich erstmal nur Niedriglöhne ausschütten, weil man will ja auch selbst nicht profitieren, man möchte ja, dass das Business funktioniert, deswegen verstehe ich da den Sinn vollkommen. Jetzt springe ich mal zu einem weiteren Spiel, das ihr gemacht habt. Mhm. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert, natürlich BGG gewälzt. Ich habe also auch meine Hausaufgaben gemacht.
Cool.
So, ihr habt 2020 das Spiel Tipping Point rausgebracht. Ja. War ein Autorenwerk, also keine Eigenproduktion von euch, sondern da quasi für euch das erste Autorenprojekt. Genau. Da habt ihr aber kein Kickstarter genutzt, richtig?
Doch, da gab es einen Kickstarter, aber den haben wir nicht wir gemacht. Das war nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass 2019 um Weihnachten, ich bin jede Woche, jetzt mache ich das nicht mehr so, also zwischendurch mal, wenn ich Lust habe, aber jede Woche habe ich alle Kickstarter-Kampagnen so durchgeschaut, die neu rausgekommen sind. Weil jetzt, ich kenne langsam so ein bisschen, ich schaue mir die großen Kampagnen noch an und was so interessant ist, und vielleicht einmal im Monat buddel ich mich da so durch. Aber früher habe ich wirklich jede Woche einfach alle neuen Kickstarter-Kampagnen angeschaut, einfach zum Schauen, wie machen es andere und so. Und dort habe ich dann einfach so um Weihnachten, habe ich dort diese Kampagne gefunden von Tipping Point. Und ich habe gedacht, wie lost ist denn das? Wer launcht eine Kickstarter-Kampagne über Weihnachten, Neujahr? Das ist ja komplett falsch. Also das ist wirklich nur dumm. Das sollte man niemals machen. Und das hat dann einfach besser ausgesehen. Also es hat recht gut eigentlich ausgesehen und auch nach einem funktionierenden Spiel. Und da habe ich den einfach mal angeschrieben. Hey, Ryan heißt er, ist aus Winnipeg, also aus Kanada. Er ist Meteorologe und hat eben dieses Tipping Point dann gemacht, wo es eben um Klimawandel geht, also er hatte auch Ahnung. Und da habe ich den einfach mal angeschrieben, ja, was genau sein Plan ist und was er jetzt genau mit dem Spiel will und so. Und dann haben wir auch mal in das Spiel reingeschaut und haben ihm dann geholfen, das zu optimieren. Und haben es dann sozusagen, wie er hat den Großteil der Menge genommen und wir haben dann einfach partizipiert mit so, das waren echt wenige Stücke, ich glaube so 650 oder so. Also wir haben das einfach mal reingenommen, das war gut, weil das nach Darwin's Choice und der Erweiterung von Darwin's Choice wäre das erste weitere neue Projekt gewesen. Und wir dachten einfach, hey, das passt auch einfach wieder ins Sortiment. Bei uns geht es ja immer um Tiere, um Naturthemen. Und ja, so, also es war auf Kickstarter, aber so ganz klein, ich glaube so 11.000 oder so. Und wir haben ihm einfach dann geholfen, daraus was Richtiges zu machen. Wir hätten, im Nachhinein muss ich sogar sagen, wir hätten da noch härter durchgreifen müssen eigentlich, weil das, was dem Spiel so ein bisschen angekreidet wurde, also es gab so ein paar Mechaniken, die haben wir eigentlich im Voraus haben wir die gesehen. Also uns war das klar, dass da was nicht funktioniert, aber er wollte das nicht anpassen. Und klar, wir waren dann noch recht jung, also Mitte 20, er war 40 oder ich weiß nicht, oder vielleicht zwischen 35 und 40, ich will ihn da jetzt auch nicht älter machen, als er war. Aber und ja, da waren wir dann so, ja okay, er weiß ja schon, was er macht hoffentlich. Und dann haben wir das dann gelassen. Das hat ein bisschen backfired, würde man das jetzt auf Englisch sagen. Das hat uns ein bisschen in den Arsch gebissen, wenn man das auf Deutsch sagt. Einfach weil das Spiel hätte definitiv wäre besser angekommen, hätten wir da auf unser eigenes Gefühl vertraut. Aber ja, alles, was du sonst gesagt hast, ja, das war definitiv unser erstes sozusagen Autorenwerk, das wir rausgebracht haben, ja.
Also habe ich hier richtig verstanden, dadurch, dass ihr ja nur als unterstützende Kraft quasi dazu stieg, hielt sich wahrscheinlich auch das wirtschaftliche Risiko in Grenzen. Und die Vorbereitungszeit, die du da reingesteckt hast, war wahrscheinlich geringer.
Ja, absolut. Also da war die Zeit, also wir haben da schon Zeit investiert, aber die war recht wenig. Hat sich das am Schluss gelohnt? Ich würde sagen, Tipping Point, wir haben das immer als Ziegelstein bezeichnet. Weil die Sache ist halt die, das liegt jetzt aber nicht am Spiel, sondern das liegt vielmehr daran, dass einfach das Thema Klimawandel jetzt einfach die Leute, vielleicht etwa ein Spiel ist, das Leute nicht so gerne auch spielerisch dann verarbeiten, weil es ist halt doch dann recht ernst und so. Also es wirkt zuerst sehr ernst, ich fand das Spiel eigentlich sehr interessant, aber darum hat sich das einfach recht schwerfällig verkauft. Also von allen Spielen, die wir je gemacht haben, ist das am längsten einfach rumgelegen ist. Aber eben, ich meine, das war halt auch eine Learning Experience, zuerst mal mit dem Autor zusammenarbeiten, etwas zu nehmen, das wir nicht selber entwickelt haben und das zu verbessern, zu merken, wir hatten recht und wir hätten es noch weiter entwickeln eigentlich sollen. Und ja, das muss man so abstempeln. Haben wir unser Geld daraus bekommen? Ich glaube schon. Ich glaube, so viele haben wir verkauft, dass sich das am Schluss einfach so für die Produktionskosten, die wir da investiert haben, dass wir das rausgeholt haben. Hat sich das sonst gelohnt? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Aber es war halt einfach wieder ein Stück im Sortiment und das ist halt wichtig, du musst halt langsam ein Sortiment aufbauen und dann sehen dann die Leute eben, wenn sie dann dein Sales Sheet, also dein Produktkatalog sehen, ah, okay, du hast das gemacht, das gemacht, das gemacht. Es wirkt zeigt halt auch, man kann dann halt einfach die Palette ein bisschen präsentieren, oder? Wir haben schon das gemacht. Ja, also vielleicht so im ganzen Kontext, ja, hat sich sicher gelohnt, finanziell nein.
Wo du es gerade ansprichst, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich habe das Gefühl, so diese Bereitschaft, sich mit dem Klimawandel und auch mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, ist in den letzten Jahren vor allem auf dem deutschen Markt deutlich gestiegen. Also Emission zum Beispiel, das Spiel von Matt Leacock, hat hier das Kennerspiel des Jahres gewonnen, wo es ja auch einfach nur darum geht, zu merken, okay, wie aussichtslos ist unsere Situation eigentlich? Wie schlimm ist es eigentlich? Dieses Jahr kam dann, glaube ich, nochmal ein Spiel raus, das auch Tipping Point hieß, ich glaube 2053.
Ja, genau.
Ja. Genau, und dann gab es ja den großen Lacerda quasi, also CO2 Second Chains. Die Zweitauflage kam ja jetzt auch wieder. Also ich glaube schon, dass da so ein Wandel ist. Vielleicht wart ihr da einfach einen Moment zu früh.
Ja, ich glaube halt, es ist schon da, aber ich glaube, der Markt ist recht trotzdem begrenzt halt. Weil ich denke halt bei vielleicht dem Römerspiel oder was auch immer, also da gibt es halt viel mehr und einfach der Markt ist halt wie größer. Ich glaube, der Markt für solche Spiele, da verträgt das halt vielleicht ein, zwei pro Jahr. Also einfach, es verträgt dort einfach wie weniger, weil die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, sind einfach weniger. Und ich habe das auch von anderen gehört, dass es auch, die auch solche Spiele, weil wir haben uns dann auch verknüpft mit Leuten, die auch so im Klimabereich und so was gemacht haben. Und dort haben die uns Ähnliches erzählt und so. Also ich glaube, es ist möglich, wenn du beim richtigen Verlag bist, das richtig aufsetzt. Ich meine zum Beispiel, Emission ist ja kooperativ. Das war jetzt zum Beispiel Tipping Point nicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es. Aber es war auch Tipping Point, war halt recht klein. Ich meine, es war halt das zweite Werk sozusagen von einem Kleinverlag oder so. Das hat sicher auch noch mit beigetragen. Ich glaube, jetzt in der Situation, wo wir jetzt sind, hätte ich die auch noch viel einfacher wegbekommen dann am Schluss. Also, das hat sicher auch dann auch mit der Größe einfach zu tun gehabt oder so. Ja. Aber nein, also ich glaube schon, dass die Bereitschaft da ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich bin mir momentan zwar eher nicht sicher, ob die wirklich raufgegangen ist. Also, die ging mal rauf. Ich glaube, momentan hat sie so ein bisschen einen Dip, aber ja, ich glaube, so generell ist es schon so, dass die Leute sich immer mehr bewusst sind, dass es Klimawandel gibt oder auch oder Naturzerstörung oder Wildtierhandel oder so. Also ich glaube schon, dass die generelle Awareness, wenn ich da wieder einen englischen Begriff, Aufmerksamkeit oder so schon gestiegen ist, ja.
Ja, ich glaube durch die Medien natürlich auch, aber auch dadurch, dass neue Medien sich mit dem Thema befassen. Also wenn wir jetzt den Vergleich anstellen, was du gerade gesagt hast mit den Römern, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur Spiele über Viehwirtschaft und Römer spielen würden, dann wird sich da natürlich nichts ändern. Aber ich glaube, das Portfolio an Mannigfaltigkeiten, an Themen, die wir abdecken mit diesem Medium, ist einfach viel, viel größer geworden.
Ja, 100%. Also das sehe ich ganz genau gleich, ja. Absolut.
Gut, weg vom Klimawandel hin zu einem schöneren Thema, was mit flauschigen Wesen in den Anden zu tun hat. Ich spreche das so doof an, weil das erste Spiel war, wo ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich habe das nämlich, ich arbeite ja nebenbei im Brettspielcafé hier in Hamburg und habe das irgendwann mal gesehen und war so, okay, was ist das? Das sieht ja richtig süß aus, also sehr schön illustriert und irgendwie es geht um Lamas in den Anden, so. Okay, schaue ich mir mal an und habe dann halt erst letztens wieder bei der Nachbereitung gecheckt, dass ihr das seid. So ein bisschen peinlich.
Ja, schon gut. Nein, und ich meine, so langsam erschafft man sich halt eine Brand, also eine Marke. Das geht halt einfach nicht aus dem Stand, oder? Langsam wird man einfach bekannter von dem Spiel und irgendwann weiß man, ah, die haben all diese Spiele gemacht, oder? Das ist halt einfach, das ist weniger dein Fehler als einfach unserer, beziehungsweise kein Fehler, sondern man muss halt einfach mal wachsen, dass irgendwann halt die Marke dann in den Köpfen bleibt, genau.
Das auch ein Autorenwerk, und zwar vom Autor Stefan Kraft. Und soweit ich weiß, soweit meine Recherche ging, Erstlingswerk und bislang auch das einzige Spiel, das er veröffentlicht hat.
Ja, genau. Es waren Moreno Vogel und Stefan Kraft, genau.
Wie kam es dazu? Seid ihr einfach, also wie kommt man als Verlag zu so einer, ich nenne es jetzt mal, zu so einem Rohdiamanten, den ihr ja irgendwo gefunden habt?
Ja, den habe ich entdeckt. Also die Sache war so, das sind zwei Studenten von der Zürcher Hochschule der Künste. Aufgrund dessen sind wir jetzt auch jedes Jahr, die haben so einen Kurs im Game Design, erstes Jahr Bachelor, haben die im Frühlingssemester haben die einen Kurs, wo sie ein Brettspiel entwickeln müssen. Und wir sind dort jetzt, seit wir das eben gemacht haben, Pachacuna, sind wir jetzt dort auch so wie Gastjuroren. Also wir gehen dort vorbei und dann werden uns die Spiele vorgestellt und dann können wir uns einen Senf dazugeben sozusagen. Und das machen wir seit dann und das ist auch, sozusagen sind wir dort perfekt an der Quelle. Dort werden uns dann einfach 8 oder 10 Spiele von so Jungautoren präsentiert Und ja, zwischendurch gibt es was Interessantes. Momentan habe ich auch wieder so etwas, das ich ganz interessant finde. Das wird vielleicht nächstes Jahr was. Und das war dann aber so, dass wir waren an der Bass Game. Das ist so eine ganz kleine Brettspielmesse. Ich würde sagen, so ein paar hundert Leute sind dort. Und dort sind die eben auch von dieser ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste, hat es dort am Rand, saßen die auch und haben ihre Prototypen gezeigt. Und ich bin da rübergegangen, habe das angeschaut, bin zurückgegangen zu den anderen, habe gesagt, schaut euch das an, das ist mega interessant. Und dann ist Samuel ist dorthin gegangen und Elio, das war der dritte im Bunde, und die haben das alle gespielt und haben alle gesagt, okay, das ist interessant, ja, das hat Potenzial. Und dann haben wir uns dann einfach mehrmal mit ihnen zusammengesetzt, also wir haben uns dann mal mit ihnen gespielt, und ich weiß noch, dass die Vertragsverhandlungen waren ein bisschen harzig, habe ich das so ein bisschen im Kopf, weil sie natürlich auch nicht ganz sicher waren, also ich meine, ja, das war ihr Baby, oder, und die wollten natürlich auch abchecken, ob sie noch bessere Varianten haben als uns. Aber die haben dann schon schnell gecheckt, okay, die Trieser-Leute da, die wollen da wirklich etwas Gutes draus machen, die wollen das auch in unserem Geist belassen, die wollen die Lamas Lamas sein lassen und nicht irgendwie das Thema ändern oder so. Und per Zufall hat dann Samuel wirklich bei einem Weihnachtsmarkt jemanden kennengelernt, die sind hier auch als Zug, das ist Sujana, das ist so eine NGO, also eine soziale Organisation, die machen eben genau Projekte in Bolivien und Peru. Und dann einfach hat sich da so einfach diese Kooperation dann ergeben, weil eben in jedem dieser Spiele hat es so ein handgemachtes Sättchen aus Bolivien, also die wurden dort fair hergestellt von so Jugendlichen aus schweren Verhältnissen. Und das hat sich einfach so irgendwie ergeben, das war reiner Zufall, Samuel hat das Gespräch gesucht, hat die Business Card mitgenommen, hat mir die Business Card gegeben, ich habe denen geschrieben und die waren auch super freundlich, super unkompliziert und haben das einfach möglich gemacht und haben dann für uns mehrere tausend dieser Säckchen hergestellt und ja, und so kommt halt manchmal eben, braucht man manchmal ein bisschen Glück, am richtigen kleinen Brettspiel-Event zu sein, das richtige Spiel zu sehen, die Leute anzusprechen, denen dann auch einen guten Eindruck zu machen, das dann zu einem Abschluss zu bringen und dann halt auch aus dem ein wirkliches Produkt zu machen. Ein Produkt, das die Leute dann auch kaufen wollen, weil Pachacuna als ich wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob das so groß geworden wäre, hätten wir dann nicht noch das mit diesen handgemachten Sättchen gehabt. Das hat einfach schon... Also klar, die kleinen Lamas waren auch superherzig und so, aber ich glaube, da hat sehr vieles zusammengepasst. Also ich glaube, da haben wir viel richtig gemacht, würde ich sagen.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr gar nicht so viel geändert habt. Wie viel redaktionelle Arbeit hat da drin gesteckt von euch jetzt noch?
Also bei Pachacuna recht wenig, muss ich sagen. Also das Regelbuch haben wir fast 1:1 übernommen. Klar, wir haben es noch umformuliert, einfach weil wir halt schon ein bisschen besser wussten, wo Leute etwas in einem Regelbuch falsch verstehen konnten. Wir haben, ich glaube, zwei kleine Regeln hinzugefügt. Also wir haben einen Ausgleich gemacht für den Startspielernachteil. Also einfach für den, der nicht startet, der hat jetzt eine Ressource, einfach, dass das ein bisschen ausgeglichen ist. Und ich glaube, wir haben noch etwas anderes ganz leicht angepasst. Aber das Spiel war echt polished. Was wir dann einfach gemacht haben, ist eben das richtige Design, das richtige Cover ausgewählt, eben diese Geschichte mit Sujana, dieser NGO dann aufgebaut, das einfach richtig präsentiert, dass es auch den Kunden halt anspricht. Aber hier war wirklich, also die redaktionelle Arbeit war hier wirklich gering. Also das hatten wir auch nachher bei keinem anderen Spiel mehr in dem Ausmaß. Also bin ich selber erstaunt, wie gut die das gemacht haben. Also das war wirklich, wirklich ein Diamant, den wir da einfach gefunden haben, ja.
Wie ist das? Ich habe das Buch noch ziemlich gut vor Augen. Da stehen ja auch super viele Informationen über die Region drin, ja. die Lamas. Kommen die alle von der NGO oder habt ihr nochmal externe Quellen bemüht?
Nein, also bei der NGO war es so, dass sie eine Seite drin haben. Das haben sie entsprechend, habe ich dann das für sie designt. Und das war uns auch wichtig. Das haben wir ihnen gesagt, hey, also erstens zahlen wir euch natürlich die Säcken. Aber zweitens, hey, es wäre cool, euer Logo draufzunehmen. Es wäre auch schön, euch ins Regelbuch aufzunehmen, dass die Leute auch aufmerksam werden, auf was ihr macht. Ich glaube, das ist einfach, das war eine gute Win-Win-Situation. Und alles andere, das ist dann halt so eher typisch uns halt, weil uns ist es einfach wichtig, das Ganze auch einfach noch in einen Kontext einzugliedern. Das heißt, diese anderen Informationen über die verschiedenen Lama-Arten, also die Kleinkameliden, so heißen die ja, also Lamas, Alpakas, Vicunias, Guanacos oder auch einfach das Thema hinter der Pachacuna, da geht es ja darum, dass man verschiedene Farbstoffe sammelt, damit man sozusagen wie so ein traditionelles Kostüm zusammensetzen kann. Also das ist sozusagen die Backstory, da haben wir auch noch geschrieben, woher kommen diese Farbstoffe, wie heißen die in der lokalen Sprache und so. Ja, das ist dann einfach so typisch uns, weil wir wollen einfach, dass die Leute, wenn sie etwas spielen, auch eben noch etwas lernen, sich ein bisschen in die Welt einfühlen können. Ja, das kam dann eigentlich mehr von uns.
Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass du dann wirklich weiter recherchierst. Ich habe ja schon gelernt, ihr macht eure Hausaufgaben und die macht ihr anscheinend auch in jedem Bereich.
Nein, absolut. Ich meine, Sam ist Biologe, der ist super genau. Und da ist er dann einfach all diesen Themen nachgegangen. Woher kommen die? Hat verschiedene, da haben wir verschiedene Quellen dann bemüht. Haben einfach alles angeschaut und haben das natürlich noch abklären lassen, also, dass das alles stimmt und so. Bei gewissen Themen konnte uns Sujana helfen, weil sie eben genau wussten, wie eben das mit diesen Farbstoffen ist oder was die richtigen Namen dieser Farbstoffe sind. Ich meine, sie haben Leute vor Ort. Und ja, also wir machen da einfach unseren Job richtig, würde ich mal sagen.
Das kann man wahrscheinlich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ich springe mal ein Stück weiter und zwar zu eurem Flaggschiff. Also Flaggschiff, nein, das ist, du weißt, was ich meine. Genau, Zoo Tycoon. Ich habe 1000 Fragen und ja, also ich bin halt Kind der 90er, Anfang der 2000er. Ich habe Zoo Tycoon nie gespielt, ich habe aber ich war Riesen-Tycoon-Fan. Also ich war Rollercoaster-Tycoon-Fan. Zoo Tycoon war damals, glaube ich, bei mir nicht so gang und gäbe. Aber wie kam es dazu? Also auch hier wieder, ich muss kurz zur Erklärung, es ist ein Werk von euch. Also es ist keine externe Arbeit, du bist Autor, Artdesigner, alles Mögliche. Wie kam es dazu? Wie kam es erstmal, also wir fangen mal vorne an, wie kam es zur Idee, dass ihr das machen wollt?
Also die Idee, die war schon recht lange in meinem Kopf. Also ich glaube, ich bin zwar eben nicht der am nächsten zu Brettspielen, aber lustigerweise ein Zoo-Brettspiel wollte ich machen, als seit ich ein kleines Kind war. Also wirklich, da gibt es noch so Prototypen von mir zu Hause, wo ich einfach so kleine, also Kreise aufgemalt habe auf Graupappe und da habe ich so Tiere hingezeichnet und da musste man dort so durchwürfeln und wenn man dort hingekommen ist, hat man das Tier nehmen können. Also es war so ganz rudimentär. Und dann als meine Maturaarbeit, bei euch ist das Abiturarbeit, habe ich dann auch so ein Zoo-Spiel gemacht. Und das war aber unspielbar. Das war Katastrophe. Also, aber es ist egal. Der Lehrer konnte es auch nicht spielen, hat es gut bewertet. Alles gut. Und weil es halt so kompliziert war, ich habe es halt so kompliziert gemacht, dass es der Lehrer gar nicht checken konnte, ob es funktioniert oder nicht. Und dann hatte ich und Sam hatten einfach immer, ich habe immer gesagt, dieses Zoospiel, das mache ich irgendwann. Also irgendwann kommt das und wenn wir genug gut sind, dass wir so etwas machen können, dann gehen wir das an. Und ja, also so die Idee stand, die war bei uns auch recht hoch auf der Prioritätenliste. Und dann hatten wir, ja, dort hat es dann aber länger gegangen. Also das ist sicher 2 bis 3 Jahre saßen wir an dem Projekt im Ganzen, weil es erstens wirklich ein großes Spiel ist. Es ist ein Expertenspiel, es ist auch nicht einfach irgendeine Kopie von einem anderen Spiel. Also da hat es wirklich viele auch neue Ideen oder neue Mechaniken, neue Verknüpfungen. Und zuerst haben wir da mal wirklich, wir hatten eigentlich einen recht fertigen Prototypen, aber ich habe dann gesagt, oder wir haben einfach dann zusammen entschieden, ja, okay, das ist zwar ein gutes Spiel und ich glaube, die Leute würden das sogar mögen, aber das ist nicht unser Zoospiel. Das fühlt sich an wie ein bisschen wie Tetris und man packt da die Tiere rein und so. Und das fühlt sich einfach, die Tiere fühlen sich nicht wie Tiere an. Und dann haben wir wirklich wieder einfach von neu gestartet. Also wir sind dann wieder zurück zu unserem Brainstorming und haben einfach mal aufgeschrieben, wo sind wir falsch abgebogen? Wo sind die Fehler passiert? Wieso fühlen sich die Tiere nicht so an wie Tiere? Und dann haben wir einen ganz neuen Ansatz dann verfolgt, eben mit diesen sehr recht komplizierten Tierkarten, die wir jetzt haben, wo die Tiere da wirklich sehr individuell sind, wie halt im richtigen Leben. Und das war so ein bisschen, und dann haben wir dort gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und ja, kamen dann an einen guten Punkt und dann hatten wir irgendwann die Idee, wie könnten wir das noch viel geiler machen, sage ich es jetzt einfach mal direkt. Ja, okay, wenn das eine Brand drauf hätte, das wäre noch viel, viel besser. Und da ich wirklich ein riesiger Zoo-Tycoon-Fan bin, also ich habe das wirklich rauf runter gespielt. Rollercoaster-Tycoon hat mir nie was groß gesagt, also ich hatte das auch. Aber Zoo-Tycoon habe ich jedes einzelne gespielt. Und dann, ja, hatten wir auch viel Glück, muss man sagen. Also wie kommt man an eine IP ran bei Microsoft? Sehr kompliziert oder so. Sehr, sehr kompliziert, aber ich habe einfach wieder, ja, ist halt wieder Hausaufgaben gemacht, ich habe das ganze Internet abgesucht und irgendwo habe ich dann eine Adresse gefunden, wo ich die kontaktieren konnte und dann bin ich zu einer Person gekommen und die war irgendwie nett und die haben mich dann an die richtige Person weitergeleitet und der war am Brettspielen interessiert. Und ja, manchmal muss man halt einfach, ich meine, man einfach das Glück ein bisschen auf seine Seite forcen, also einfach, ja, erzwingen halt, oder? Ja.
Dazu, also du hast 3 Fragen in einem beantwortet. Das ist,
nein, stell
wunderbar.
Ruhig deine Frage. Ich ziehe nur manchmal ein bisschen
weiter.
In die Details gehen.
Genau. Ich hab noch eine ganz doofe Frage zu den Lizenzen. Du hast jetzt so ein bisschen persifliert, wie das war, also dass du jemanden kennengelernt hast, der dich richtig vermittelt hat. Aber wie schwer ist es wirklich? Also ich weiß, dass ganz viele große Verlage super viel Struggle damit haben, sobald sie irgendwie eine IP haben, die zu irgendeinem Großkonzern gehört. Und Microsoft macht jetzt keine Zoo-Tycoon-Spiele mehr. Das heißt, sie sitzen auf dieser Lizenz, sie benutzen sie nicht. Aber sie haben ja trotzdem Interesse daran, dass sie daran weiter verdienen oder partizipieren. Ich weiß, dass das, also ich will da auch gar keine genauen Zahlen haben oder so, aber musstet ihr einfach eine Lizenzgebühr bezahlen? Musstet ihr Gewinnbeteiligung abgeben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe so gar keine Vorstellung davon, wie sowas läuft.
Also eben die Sache war die, das, was ich vorher so kurz und salopp gesagt habe, an eine Person geraten, die Brettspiele mag, die hat mich an die richtige Person weitervermittelt, die sozusagen Ahnung hatte. Also die einfach genau dort saß an der Entscheidungsquelle. Nicht selber der Boss dort war, aber in der Position war, dass sie das vorbringen konnte. Und mit der hatte ich dann einen Call und die hat mir dann ganz genau gesagt, okay, und der war halt selber intrinsisch daran motiviert, dass wir das machen. Also der fand die Idee einfach cool mit dem Brettspiel. Und dann hat er uns einfach gesagt, schaut, ihr müsst einen Businessplan aufstellen, ihr müsst so ein richtiges, so wie ein Bewerbung schreiben, also für das Spiel, aber mit Erklärung, was wollt ihr da genau machen, was ist der Businessplan, wie wollt ihr da Geld verdienen, also so wirklich so ein schönes Booklet, also so ein Sales Sheet müssten wir da für Zootech und zusammenstellen, und er hat uns einfach genau gesagt, was die dort sehen wollen. Das hat uns schon mal extrem geholfen. Dann haben wir wirklich ein tolles File auch zusammengestellt und das dann einfach mal eingesendet, also zu ihnen, aber eben, er war ja Fürsprecher für das. Und dann kamen die dann auf uns zurück, haben gesagt, ja, die Idee, die mögen die. Ich glaube, im Nachhinein verstehe ich auch, wieso sie sie mochten, weil da ging es weniger darum, was wir genau machen. Also die vertrauten uns schon, weil die auch gesehen haben, das, was wir bis jetzt gemacht haben, wir haben immer ausgeliefert, die Leute sind happy mit dem, was wir machen. Aber sie fanden auch die Nachhaltigkeitsidee, eben wir machen, vielleicht kommst du später darauf noch zu sprechen, aber Nachhaltigkeit ist bei uns ein wichtiges Thema. Es passt natürlich auch ins Portfolio mit den Tieren. Aber für sie war es auch wichtig, man muss halt sehen, eine Marke, die muss auch am Leben bleiben, damit man sozusagen wie die Rechte an ihr behält. Und also die muss weiter genutzt werden. Und ich glaube, das ist für Microsoft, es geht ihnen weniger ums Geld, also die bekommen schon Geld und die bekommen auch nicht so wenig Geld. Aber das Geld ist für sie verschwindend klein, das ist ein Billiardenkonzern, oder? Also da geht es um Billionen. Also das bisschen Geld, das sie von uns bekommen, das ist denen eigentlich egal, aber es geht darum, dass die Zootech-Brand am Leben bleibt, oder? Weil wenn die am Leben bleibt, dann können sie sie auch weiterhin nutzen und niemand anders kann die für sich claimen, also für sich in Anspruch nehmen. Und wir haben dann einfach eben, dann haben sie uns einen Vertrag hingestellt und das war ich glaube, wir haben 3/4 Jahre Vertrag ausgehandelt. Das Ding ist ein Monster. Richtig kompliziert, also meine Schwester ist Anwältin, hat dann auch nochmal drüber geschaut, hat dann x Punkte gesagt, die sie als rote Flaggen bezeichnet. 99% davon konnten wir nicht ändern. Die mussten wir einfach schlucken, wie sie sind. Zu deiner konkreten Frage noch wegen dem Geld. Also ja, die Zahlen dort kann ich dir nicht nennen. Das ist eines der wenigen Sachen, die unter ein NDA gehen, also Non-Disclosure Agreement. Die kann ich so nicht öffentlich machen. Aber ich kann natürlich sagen, wie sozusagen der Deal aussah. Und der sah nicht so schlecht für uns aus. Also da haben wir auch gut verhandelt oder einfach... Ja, einfach, wir haben nicht viel geändert, aber wir haben so auf die wichtigen Punkte haben wir uns konzentriert. Man muss sich die Kämpfe aussuchen, die man kämpfen will. Und das war so, dass wir mussten denen einfach, wir haben einen Betrag X, den sie sicher bekommen, also vorbezahlte Lizenzgebühren. Den bekommen sie aber nur, wenn die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist und einen gewissen Betrag überschreitet. Das ist natürlich ein sehr nettes Agreement, das hätte man auch anders machen können, dass wir denen sowieso hätten Geld auf den Tisch schlagen müssen. Haben sie aber nicht gemacht, wir haben das so ausgehandelt, dass nur wenn die Kickstarter-Kampagne genug groß wird und wir sozusagen diese abschließen, also positiv abschließen, dann schulden wir ihnen die Hälfte des Betrags und dann ein Jahr später die andere Hälfte des Betrags. Zusätzlich bekommt Microsoft von jedem Spiel, das verkauft wird, unabhängig vom Gewinn, einfach von den Gross Revenues nennt man es, also auch vom Umsatz nach Abgaben, einfach so den Kreditkartenabgaben, Kickstarter-Abgaben, so bekommen sie auch einen fixen Prozentsatz. Und das muss ich jetzt vierteljährlich, also quartalsmäßig, muss ich jetzt das ausfüllen, schreibe denen das und dann bekomme ich dann eine Rechnung.
Ist der Vertrag begrenzt auf einen Zeitraum? Weil ein Kickstarter ist ja irgendwann abverkauft, irgendwann verdient ihr ja mit der Lizenz. Kurzes Foreshadowing, ihr macht ja jetzt auch den dritten Teil, ihr macht ja Dino Tycoon.
Genau.
Dazu gleich noch ein paar Fragen, ich als riesen Dino-Fan. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, ich verliere den Faden.
So gut, du wolltest wissen, ob das zeitlich begrenzt. Die Sache ist die, ja, der ist natürlich begrenzt. Der ist auf... ich glaube, das kann ich sogar sagen, der ist, glaube ich, auf 5 Jahre begrenzt oder so, wobei der sich auch unter gewissen Aspekten erneuert. Also wir haben dann auch noch einen neuen gemacht, also so wie einen Zusatzvertrag, weil wir haben ja dann eine Erweiterung gemacht. Das war im ersten Vertrag war nicht drin, war sozusagen ein Fehler, das nicht reinzunehmen, weil das hätte es einfach einfacher gemacht, aber da sie mega happy waren mit der ersten Kampagne und allem und also einfach, die waren happy und der Typ, die Kontaktperson dort, der ist mir immer noch sehr freundlich gesinnt. Das heißt, dann haben wir wirklich das sehr schnell schnell aufgleisen können. Also da haben wir das wie einfach als Teil des, in den Vertrag wie reingenommen. Also der Vertrag, das war eine Seite oder so, dass das einfach auch in den Vertrag reinzählt und dass wir dann nicht nochmal eine fixe Lizenzgebühr und so zahlen müssen oder so. Also nicht noch, wir müssen jetzt weiterhin Prozentsatz zahlen, aber nicht noch mehr Geld im Voraus für die Erweiterung halt. Weil das war ja auch in denen ihr Interesse, dass einfach dieses Spiel auch ausgebaut werden kann. Und jetzt bei Dinosauriern, sage ich auch schon mal im Voraus, da mussten wir einen ganz neuen Vertrag aufsetzen, wobei das war mega einfach, der andere Vertrag stand ja schon, da mussten ein paar Namen ausgetauscht werden, jetzt ist die Erweiterung schon eingebaut, das heißt, jetzt können wir automatisiert eine Erweiterung machen und dort stehen auch wieder so gewisse Zahlen drin, die ich zwar nicht sagen kann, aber wir müssen da wieder was im Voraus zahlen, etwas im Nachhinein zahlen, aber auch nur, wenn wir erfolgreich sind. Wir sind also auf der recht sicheren Seite, würde ich sagen.
Man kann, glaube ich, auch sagen, dass der Kickstarter auf jeden Fall erfolgreich war. Ich habe gerade nochmal reingeguckt. Eine halbe Million steht auf jeden Fall, also eine halbe Million
Schweizer
Franken. Ja, es sind ja, also wie ist der Umrechnungskurs aktuell? 1,09 oder so?
Ja, ich glaube, das wären so 550.000 Euro wären das so heute. Ja.
Genau, das heißt, da war Microsoft wahrscheinlich auch sehr zufrieden mit euch. Wie war das denn, jetzt hast du schon gesagt, was ihr alles machen musstet. Gab es dementsprechend was Werbung, was vielleicht auch Schalten auf deren Website angeht und so irgendwas von Microsoft oder wart ihr da komplett auf euch gestellt?
Also wir waren komplett auf uns gestellt, muss ich sagen. Also klar, die Zusammenarbeit nach dem Vertrag lief etwa so, dass ich denen einfach alles senden musste, was wir veröffentlichen wollen. Einfach senden, auch wenn sie keinen Plan hatten, was das ist. Einfach hier die Druckdateien für das, hier noch mehr Druckdateien, hier irgendwelche Fotos. Aber ich meine, das ist ja auch unverfänglich. Und die Leute, die haben uns grundsätzlich, sage ich immer, unterschreiben nur Verträge mit Leuten, die du vertraust. Die haben uns vertraut, die wussten auch, wir sind so klein, die können uns direkt auseinandernehmen, wenn wir was falsch machen. Und ich meine, es ist ja auch nicht in unserem Interesse, irgendwie die Marke Zootycoon runterzuziehen. Wir wollen die ja eh nur im besten Licht zeigen. Wir machen da auch nichts Reißerisches oder so irgendwas. Wir wissen einfach auch, was im Vertrag halt drinsteht, was wir nicht machen dürfen, da gibt es gewisse Sachen, wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht hunderte Spiele gratis weggeben, das ist so eine Sache, ich meine, das wäre vielleicht so ja auch wie so ein Loch im Vertrag, wenn wir einfach Spiele gratis weggeben dürften oder so, oder es gibt einfach, natürlich darf Zootycoon nicht irgendeinem falschen Licht oder mit irgendwelchen dubiosen Seiten zusammenkommen oder irgendwas, aber ich meine, wiederum, da machen wir unsere Hausaufgaben, es ist unserem besten Interesse, dass die Marke gut dasteht, dass sie sich dann auch gut verkauft. Und das heißt, ja, so sah vor allem die Zusammenarbeit mit Microsoft sieht vor allem so aus. Ich sende ihnen die Dateien, sie schauen die an und meistens bekomme ich direkt ein Ja oder sehr schnell ein Ja. Vielleicht so 2-3 Details. Merken die mal, vielleicht haben sie mal irgendwo ein Typo gefunden per Zufall oder so. Oder ihnen geht es halt vor allem auch, wie einfach die Marke beim Copyright-Claim, wie die steht und ob das Logo alle Regeln, also genügend Abstand zu allem hat oder so. Ich glaube, sonst... Ja, und dann bekommen sie halt dann noch ein paar Spiele von uns zugesendet. Das ist auch im Vertrag alles geregelt und so, wie viele ihnen gehören. Und ich weiß halt echt nicht, ich habe denen ja von der Erweiterung 20 zugeschickt. Ich weiß gar nicht, was die mit denen machen. Aber whatever, jetzt haben die halt 20 Stück von der Erweiterung. Schön, dass sie das haben. Und ja, du wolltest noch wissen, ob die uns irgendwie geholfen haben und so. Ich glaube, so gegen bei der Kickstarter-Kampagne wollten sie uns nicht helfen, weil sie gesagt haben, ja, das sieht ja komisch aus, wenn Microsoft eine Kickstarter-Kampagne macht. Also da haben sie auch gesagt, das würde uns nicht helfen, wenn sie das machen. Uns haben dann aber natürlich die Marke geholfen. Also ich meine, Zootycoon hat die Werbung sehr einfach gemacht, einfach die Marke. Also das war ja schon Hilfe genug. Und dann bei Veröffentlichung haben sie es definitiv noch über ihre Kanäle verstreut, aber man muss halt auch sehen, dass wir sind sozusagen wie bei Xbox angegliedert, also die Markenrechte bei Zootycoon liegen bei Xbox, das ist der Game Service von Microsoft und die machen ja digitale Produkte, also denen ihr Interesse an uns ist jetzt auch nicht so mega groß oder so. Und das ist halt auch ein Expertenspiel, das heißt, in ihrem eigenen Merchandise-Store macht das jetzt auch nicht so mega viel Sinn oder so. Das heißt, dort war wirklich die Unterstützung gering. Aber dafür haben wir auch einen wirklich guten Vertrag. Also wir können uns überhaupt nicht beschweren.
Das hört man doch erstmal gerne. Ich wollte noch auf die Illustration eingehen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ihr habt ja quasi ein Artist-Team zusammengestellt aus 5 Leuten. Und ich habe jetzt gerade mal abgeglichen mit dem ursprünglichen Zootycoon. Es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus, was ja der Marke zuträgt.
Klar.
Ihr habt aber niemanden, der damals das Design gemacht hat, vermutlich. Ihr habt, sondern einfach Leute, ich sehe schon, ich kann sie leider nicht aussprechen.
Ja, die Roseanne war genau, Roseanne. Dabei. Johanna ist sozusagen die Künstlerin, die eigentlich nach Darwin's Choice jedes Projekt mit uns mitgemacht hat. Also Apache Kuna war sie immer dabei. Also dort war einfach, ich wusste einfach, was wir wollen. Also es musste diese Connection zu Zootechnik geben. Es würde ja auch wenig Sinn machen, die nicht zu haben. Zootechnik, muss man dann auch sagen, hat aber nicht so eine wirkliche Identität, also aussehenstechnisch. Also ich meine, es gibt schon das Cover. Das wussten wir, das muss auch so aussehen, das muss ein Eingang sein zum Zoo, da müssen Tiere sein und so. Aber Zoo Tycoon hat es uns da auch einfach gemacht. Es gibt so ein paar Details, wie die Tierwärter aussehen oder die Wartungspersonal, und es gibt so ein paar kleine Easter Eggs, oder das immer auf dem Cover hat es Mäuse drauf, das war auf allem PC, also PC-Spielcover war das auch der Fall. Und einfach so, es gibt so ganz kleine Dinge, auf die man schauen muss, da muss man auch wissen, okay, einfach damit es die Fans abholt. Aber sonst macht es uns Zootycoon ja auch einfach. Wir gingen dann einfach für einen realitätsnahen, farbigen Stil, der einfach das gleiche Gefühl hat wie Zootycoon. Oder? Aber Zootycoon hat ja eigentlich fast keine Artworks. Und wenn man heute schaut, diese 3D-Animationen, die sind ja auch wirklich so richtig pixelig und die kann man sich überhaupt nicht mehr geben. Und so. Also das heißt, wir haben eher einfach, wir haben das so gemacht, dass wenn du daran denkst, wie du dich früher gefühlt hast bei Zootycoon, dass es dann passt. Oder es ist eher, es sieht aber überhaupt nicht so aus, aber wenn du siehst, fühlst du dich direkt erinnert. Ja.
Das kann ich bestätigen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich muss dazu sagen, ich bin immer skeptisch, wenn es IP-Spiele sind, weil sehr viele, die auf dem Markt sind, sind leider immer nur so lieblos. Verstehe. Genau. Ja. Ich habe von euch nur, also unabhängig, ich habe es immer noch nicht gespielt, ich habe es aber fest vor. Aber ich habe sehr gute Freunde, die halt beide mir davon vorschwärmen und unbedingt mit mir spielen wollen. Also ich glaube, ihr habt damit genau die richtigen Leute erreicht. Du hast es aber gerade schon angesprochen, es ist halt ein Expertenspiel.
Ja.
Und ich weiß, dass ihr relativ viel kommuniziert. Es gab von dir letztens erst eine Nachricht in all euren Kickstartern mit einer Weihnachtsankündigung quasi. Mhm. Wie war denn da so die Resonanz? Hat es deiner Meinung nach den richtigen Markt getroffen oder hattet ihr auch Leute, wo du sagst so, die haben halt zugegriffen, weil sie Nostalgiker sind, weil sie es gesehen haben und vielleicht am Ende vielleicht auch für schlechtere Reviews verantwortlich sind?
Also ich glaube, wir haben uns, also da gibt es mehrere Antworten. Einerseits haben wir uns ein bisschen selber in den Fuß geschossen. Also das war vor allem so, die erste Auflage hat ein schlechteres Regelbuch. Das wollte ich zwar zuerst nicht so ganz sehen, weil es war nicht komplett. Das Regelbuch war komplett, alles war da drin. Aber für die Leute war es zu komplex. Also einfach diese Sachen zusammenzubekommen, einfach die Struktur des Regelbuchs war nicht gut genug halt. Inhaltlich war da alles drin. Alle Fragen waren beantwortet. Das hätte man perfekt spielen können. Und da beim zweiten haben wir dann viel besseres Regelbuch gemacht. Da hat uns auch die eine Praktikantin geholfen, die jetzt auch dann hilft eben beim Zootycoon der Dinosaurier-Version. Und die hat mir, da sind wir wirklich sehr analytisch wieder durchgegangen, was machen andere Spiele, zum Beispiel Brass oder andere große Spiele, wie machen die das im Regelbuch, wie können die diese Masse an Regeln oder all diese Informationen richtig rüberbringen, und haben dann einfach das zweite Regelbuch viel, viel besser gemacht. Also die zweite Auflage hat einfach ein viel besseres Regelbuch. Nicht regeltechnisch ist das eins zu eins das Gleiche. Und ich glaube, das hat einfach, dass die negativen Reviews, also es gibt immer negative Reviews, aber die ich manchmal gesehen habe oder so, da war vor allem auch einfach, dass die Leute überfordert waren. Und das müssen wir dann auch auf uns nehmen. Da haben wir einfach das Regelbuch, das hat nicht gut genug einen Job gemacht. Jetzt, seit eigentlich das neue Regelbuch draußen kommt, bekommen wir nur noch sehr gute Wertungen. Also die sind nochmal viel deutlich besser als vorher und so. Aber auch vorher waren die nicht schlecht. Wir waren dort 7 und so, und jetzt bekommen wir halt viele 8er Wertungen, 9er und so auf Zoo Tycoon. Ich glaube, noch zu der Frage zurück, ja, haben wir die richtigen Leute getroffen? Das ist eine sehr schwere Frage, muss ich sagen. Weil einerseits, ja, das Spiel, das lädt auch Leute ein, die dann überfordert sind. Also diese Leute gibt es sicher. Wobei sind das dann auch die Leute, die auf Board Game Geek negativ bewerten? Ich glaube, die wissen gar nicht, was Board Game Geek ist. Also denen, ihre Stimmen sieht man eh nicht. Bei den anderen ist es so, ich glaube, der klassische Brettspieler, also der, und da gibt es halt auch mehrere, also auch das ist eine Verteilung von Leuten, aber so der ganz klassische Brettspieler, der wird es nicht so unbedingt mögen. Also da gibt es wie zwei Welten. Es gibt die es lieben und die es gar nicht mögen, weil wir halt auch gewisse Dinge einfach komplett anders machen. Wir haben dieses Spiel nicht mit einem anderen Spiel im Kopf entwickelt. Wir haben ein Spiel entwickelt, das sich wie ein Zoo anfühlt halt. Wir sind ganz thematisch da rangegangen. Da hat es ganz andere Mechaniken als in anderen Spielen. Da hat es auch viele, die man kennt, aber auch viele, die du noch nie so gesehen hast. Nur schon den Tiermarkt mit der Nachfrage und dem Angebot oder die Tierkarten. Das sieht man in keinem anderen Spiel. Das ist auch was komplett anderes. Und dann ist es halt manchmal, das ist halt bei vielen unserer Spielen so, aber das ist mir auch völlig egal, das mache ich auch gerne. Unsere Spiele, die polarisieren halt ein bisschen, es gibt Leute, die mögen die, also zum Beispiel auch Darwin's Choice, da gibt es Leute, die lieben das Die Hard. Und es gibt Leute, die hassen das einfach. Und das, ich habe aber lieber so ein Spiel, das polarisiert, was ich wirklich eine Fan-Community dann am Schluss drum habe, als ein Spiel, das einfach so meh ist. Also einfach, dass die Leute halt einfach so okay finden und so vor sich hinspielen und dann einfach wieder vergessen. So Tycoon vergisst du nicht. Entweder du liebst es oder du hasst es. Aber du hast eine Emotion zu dem Spiel.
Ja, ich bin fasziniert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, diese Folge wird heißen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber jetzt zu Tycoon, entweder man liebt es oder hasst es, ist halt auch schmissig.
Ja, wäre auch bei Darwin's Choice könnte man das Gleiche sagen oder so.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Also wenn ein Spiel im Kopf bleibt, dann regt es zu Emotionen auf. An. Sonst kannst du halt auch das 50.000. UNO machen, ja, und damit Geld verdienen, weil es die UNO-Lizenz ist.
Wir unterlaufen halt auch manchmal die Erwartungen der Leute. Also die Leute, die haben dann eben darum auch gewisse Leute, die halt nicht so in den Brettspielen drin sind, die lieben das Spiel einfach, weil die wollen ja ein Zoospiel und das ist ein Zoospiel, das ist ein pures Zoospiel. Wenn du jetzt aber nur aus der Brettspielecke kommst und das Spiel einfach spielen willst aus dem Brettspiel, dann ist es ein bisschen Hit or Miss. Wenn es deine Mechaniken sind, du das verstehst, was wir hier machen wollen und du dem auch ein bisschen Zeit gibst, da zu reifen oder so, weil das muss man verstehen. Wenn man da davor sitzt, ist man zuerst mal lost. Dann ist das ein wirklich, also das kann man wirklich sagen, ein Ausbau balanciertes Spiel bis zum Detail, das funktioniert. Da kannst du jede Strategie fahren. Du kannst mit dem Waschbären starten oder mit dem Elefanten. Es spielt über, also Elefant kann man nicht starten, aber mit dem Orang-Utan sozusagen kannst du starten und es funktioniert alles. Aber wenn du natürlich einfach so ganz eine feste Vorstellung hast, wie ein Brettspiel für dich sein muss, wie du das spielen willst, wie einfach welche Dinge du, also welche, du hast einfach so, du wirst unbedingt Worker Placement oder was auch immer, ja, dann wirst du bei unserem Spiel nicht groß Freude haben, ja.
Wie war bei Zoo Tycoon der, also dadurch, dass es ja eine Eigenentwicklung ist, ist der redaktionelle Anteil ja eh viel, viel größer. Und du hast ja am Anfang schon verraten, dass ihr euch viel grundsätzlich angeschaut habt, viel Research betrieben habt. Wie war das bei Zoo Tycoon? Das ist ja euer größtes Spiel zu dem Zeitpunkt gewesen und immer noch. Und da steckt ja Heidenarbeit drin. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die redaktionelle Arbeit, die Zeit, die ihr da reingesteckt habt, wie lange war es in der Entwicklung?
Das war so 2 bis 3 Jahre, ich weiß es jetzt am Schluss, also 2 sicher. Das war sicher 2 Jahre in der Entwicklung, ich würde sogar sagen eher 2,5. Wobei eben, da muss man auch sagen, waren wir 2,5 Jahre voll dran? Nein, wir hatten mal so ein Peak-Zeit, also wir haben mal so einen Monat investiert, dann haben wir den Prototypen, also 2, dann war es nicht so gut, dann haben wir uns wieder etwas anders beschäftigt, dann sind wir wieder zurückgegangen. Das ist nicht immer... Da, ja, aber es ist sicher sehr viel Zeit reingehen. Man muss sich halt nur schon sehen. So ein Expertenspiel, das 2 bis 3 Stunden geht, dann bist du für einen Playtest hast du einen Tag. Das heißt, jeder einzelne Playtest, der geht einfach einen Tag, weil es Vorbereitung gibt, also nur schon den Prototypen ab wieder zu aktualisieren, dann das Spiel zu spielen, dann das nachzubesprechen, dann Lösungen zu finden für die Probleme, die man entdeckt hat. Das ist mal ein Tag dann und ist nachher einfach tot. Also Samuel und ich waren nach den Spielen einfach immer tot. Also dann, der Tag war durch. Also dann ist man einfach gebacken halt, weil das Spiel halt, weil das wirklich komplex ist, weil man das Spiel dann auch wirklich gut kennen muss, und wirklich im Detail verstehen muss, dass man da noch Änderungen machen kann, die dann eben nicht balanced sind halt, oder? Ja.
Wie ist das? Testet ihr einfach in Cafés nicht, aber in Brettspieltreffs oder habt ihr eure Review Group, die ihr jedes Mal für alles einladet?
Also meistens, zuerst einmal sind es einfach Sam und ich oder einfach der Entwickler und ich oder der Entwickler und Sam und so, das ist einfach... Das heißt, unsere Spiele, das sagen wir auch immer den Leuten, sind gut zu zweit spielbar oder sogar sehr gut zu zweit spielbar, weil einfach wir testen die am meisten sogar zu zweiten, weil es einfach am einfachsten ist. Und man muss halt auch sehen, zuerst, bis mal wirklich das richtig steht, braucht man halt einfach auch das Wissen, etwas dorthin zu bringen. Da hilft mir ein Tester nicht, im frühen Stadium hilft er mir gar nichts oder so irgendwas. Da muss man ja das Spiel zuerst mal irgendwo hinbringen, wo es dann testbar ist. Und dann holen wir uns natürlich Tester dazu. Dann wollen wir verschiedene Meinungen zum Spiel und auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel spielen, Leute, die gar nicht so viel in Berührung kommen. Und dann ist es einfach so, dass wenn eine Meinung sehr oft kommt, also mehrfach, dann hat sie Relevanz halt, oder? Und wenn sie nicht oft kommt, ja, dann muss man sie einfach mal auf die Seite schieben und einfach mal warten, ergibt sich da noch mehr oder ist es das? Ja, das heißt, etwas, was häufig kommt, muss man ernst nehmen. Etwas, was einmal kommt, zweimal, das kann man auch mal gerne ignorieren oder so, weil das meistens einfach eine einzelne Meinung ist, eine subjektive Meinung halt, ja. Aber da hilft einem halt auch die Erfahrung dann, oder?
Die habt ihr anscheinend mittlerweile, so ja, wie ich das raushöre.
Die ist definitiv vorhanden, ja.
Gut, ich will gar nicht über, also wir könnten noch über alle Spiele sprechen, die ihr rausgebracht habt oder noch plant. Du kriegst nachher noch die Möglichkeit, Sachen also vorzustellen, wenn du möchtest, über Sachen reden. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade noch auf der Seele brennt, die ich nämlich festgestellt habe. Ja. Ich durfte ja bei euch ein Rewild erwerben und habe es jetzt letztens mit Christian gespielt, also mit meinem Podcast-Partner, den ihr alle kennt, die uns zuhören. Und davor auch schon mal mit einer guten Freundin und zur redaktionellen Arbeit. Das ist ja auch ein Autorenwerk.
Ja.
Wir haben ein bisschen festgestellt, dass redaktionell da eventuell nicht was schiefgegangen ist, aber wir schon das Gefühl hatten, okay, da hätte man Sachen besser machen können. Unter anderem beim Kartendesign. Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber man hat ja diese gespiegelten Karten und die Symbole sind auf gleichen Seiten, auf beiden Seiten quasi gleich ausgerichtet, was so ein bisschen Verwirrung auslöst. Wahrscheinlich hast du es auch schon gehört, gesehen. Genau. Wäre es für euch grundsätzlich irgendwann denkbar, dass ihr sagt, weil man ist ja betriebsblind, wenn man so lange an so einem Projekt sitzt, dass ihr eine externe Redaktion mit ins Boot holt oder sagt ihr, nee, wir kriegen das hin, die Sachen sind erfolgreich, auch Rewild war ja ein erfolgreicher Kickstarter und wird gut besprochen, also ich will da jetzt auch gar nichts madig reden.
Also ist noch lustig, dass du Rewild ansprichst, weil das unser mit Abstand bestbewertetes Spiel auf BoardGameGeek ist, also dort bekommen wir nur verrückteste positive Messages, also auch Distributoren, also Verlage sind wie verrückt an dem Spiel interessiert. Da gibt es dann auch nächstes Jahr eine Auflage in ganz vielen verschiedenen Sprachen, weil das wirklich sehr beliebt ist und so und die Leute auch wirklich mögen. Ja, lustiger Punkt, den du ansprichst, das wurde mir bis jetzt noch nicht zugetragen. Bei Rewild muss ich allgemein sagen, ist das Feedback hält sich sehr, also negative Feedback hält sich sehr in Grenzen. Also auch auf BoardGameGeek, ich sehe kaum was, aber ich bin sehr offen, wenn du kannst mir dann gerne alles in Detail erklären. Ich schaue mir das gerne an. Ich bin immer offen, gewisse Dinge zu ändern, vor allem so kleine Dinge, ist ja immer möglich von Auflage zu Auflage. Aber ob wir externe Leute beiziehen würden. Ich meine, wir ziehen externe Leute bei, insofern, dass ich das zum Beispiel meinen Künstlern zeige und frage, hey, was hältst du vom Kartendesign? Dass wir das bei den Testern natürlich auch fragen, was hältst du vom Kartendesign? Wir fragen natürlich auch zum Beispiel in unserem Discord-Server unsere Leute, was mögt ihr das Kartendesign? Was denkt ihr dazu? Wir geben auch das Regelbuch natürlich extern und lassen es anschauen. Ob wir jetzt da eine Agentur oder so beiziehen würden, das glaube ich eher nicht. Also da haben wir halt so schon sehr ein gutes Netzwerk und sehr viele Leute, denen wir auch wirklich gut vertrauen und auch, ich kenne halt sehr viele auch andere Brettspiel-Creators. Also ich glaube, da bin ich auf einem guten Fundament an Feedback. Also da kann ich, wenn ich brauche, kann ich mir das einholen, ja.
Gut, ich werde dir nochmal schreiben. Nein.
Ja, nein,
es ist,
nein,
es absolut. Ist, es ist auch nichts Großes. Also es ist uns nur aufgefallen, es ist komplett spielbar. Ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. ohne dir Honig um den Mund zu schmieren, aber ich finde es wirklich gut.
Nein, also, aber uns interessiert Feedback allgemein, also auch jeder, der hier zuhört, also wenn man ein Spiel bei uns spielt und wirklich einen berechtigten Punkt hat, auch wenn es ein kleiner ist und sagt, hey, das Symbol, hättet ihr nicht das anders machen, dann hättet ihr das nicht anders positionieren, oder ist das Sinn? Ich mag vor allem so Detailfeedback mag ich am liebsten. Am schlechtesten finde ich, wenn jemand einfach sagt, das Spiel ist schlecht oder gut, damit kann ich eigentlich gar nicht anfangen, das hilft mir eigentlich 0%. Wichtig sind solche Details, weil manchmal hört man dann auch etwas und dann denkt man, ah, clever, habe ich noch nie so gesehen, habe ich noch nie so gehört, aber eigentlich richtig, wenn man es so ansieht, dann kann man es so falsch verstehen sozusagen oder es kann zu Verwirrungen führen oder so. Ja, also da ist immer Potenzial, auch einfach besser zu werden. Also ruhig schreiben, stört mich gar nicht.
Das Potenzial habt ihr auf jeden Fall. So, jetzt möchte ich zum Elefanten im Raum kommen, nämlich das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich zur Nachhaltigkeit. Du hast schon gesagt, ihr habt super viel Interesse an Natur, du bist ein Naturliebhaber, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ihr euch mit dem Thema nicht befasst. So, jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, natürlich auch auf eurer Website, ihr macht das ja auch sehr, sehr transparent, auch die jährliche Unterstützung, die ihr an NGOs gebt, was ich bewundernswert finde, also wirklich auch einen CO2-Ausgleich zu erstreben, ist nicht selbstverständlich in dieser Branche, deswegen finde ich euch auch so spannend, also vom Konzept her, was ihr vorhabt. Jetzt habe ich ich fange anders an. Also, ihr habt ja sehr viele Holzkomponenten, wenn es geht. So, ich weiß, dass sehr viel nicht in Europa produziert werden kann derzeit, weil die Maschinen nicht existent sind. Und ihr produziert ja auch noch in China, vor allem, also die Holzkomponenten wahrscheinlich vor allem und wahrscheinlich auch das Schachteldesign, weil es halt immer noch sinnvoller ist. Aber ihr sagt gleichzeitig halt, okay, ihr wollt auf Plastik verzichten, ihr wollt den Umweltschutz stärken. Jetzt ist es ja so, China ist nicht unbedingt bekannt dafür, also auf jeden Fall nicht alle Produzenten, dass sie sich an Auflagen halten. Wie passt das für euch zusammen? Was tut ihr, damit ihr eurem Versprechen, das ihr euch selbst gebt und auch öffentlich kommuniziert, gerecht werdet?
Das ist eine sehr legitime Frage, braucht eine lange Antwort.
Bitte.
Also zuerst haben wir mal angefangen, wir haben nur in Europa produziert. Also das war mit Darwin's Choice, der Erweiterung, dem Buch zur Erweiterung, Tipping Point wurde auch noch produziert und dann, glaube ich, nach Pachacuna hat es aufgehört. Die Puzzles sind auch noch in Europa produziert. Aber wir haben mehrere Puzzles gemacht für die Zuhörer, die das nicht wissen. Also das ist auch so. Es ist auch weiterhin so, dass wenn ein Spiel einfach genug ist, wir haben jetzt zum Beispiel Grünling, das ist so ein kleines Früchtespiel rausgebracht, dann machen wir das in Europa. Also das ist gar keine Frage. Auch wenn es viel teurer ist, muss man jetzt auch mal so sagen. Jetzt ist es aber einfach so, dass wir bei Pachacuna hatten wir recht starke Produktionsprobleme. Also wirklich gravierende Produktionsprobleme hier in Europa. Und das nachdem wir das, wir haben es extra in Europa gemacht für die Nachhaltigkeit. Und dann sind wir in riesige Produktionsprobleme reingelaufen. Der Rahmen hat sich um die Teile nicht geschlossen. Die so Flecken, die man aufgestellt hat, die sind umgefallen. Also das war wirklich ein Katastrophenprojekt. Vom Fulfillment über alles. Ich habe das Projekt einfach nur gehasst. Also im Fulfillment dann vorher Ding. Aber da haben wir uns auch einiges vergeben, weil dann auch die Qualität war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir haben jetzt eine bessere Version, aber die ist dann halt wieder aus China. Und das dort haben wir dann einfach, dort war ich dann offen, weil ich war immer der, Samuel hat einen Bruder, der hat lange in China gearbeitet und war dort auch mehrmals und hat immer gesagt, wir sollten uns China trotzdem mal anschauen. Und er hat dort dann auch Fabriken für uns angeschaut, also ist das für uns anschauen gegangen. Und ich habe mich da aber sehr lange gesperrt. Also ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht, das können wir nicht einfach vereinbaren, das ist unmöglich. Und dann ist mir aber dann einfach klar geworden mit diesem Pachacuna, ja, aber das heißt dann auch, dass wir einfach dann einfach schlechtere Produkte haben. Und das ist, kann auch nicht das Ziel sein, weil einfach in Europa, zum Beispiel, wenn ich diese Lamas will, dann gibt es einfach genau diese Möglichkeit und keine andere. Und wenn ich dann diese kleinen Sättel will, die draufhalten, die können, sind gar nicht möglich, die halten dann nicht, die fallen runter oder so. Und da muss ich einfach sagen, das ist dann einfach auch kein Produkt, das lange lebt. Das ist ein Produkt, was auch nicht viele Leute lang Freude daran haben werden. Und das ist auch da müssen wir auch wirtschaftlich denken, das ist ein Produkt, das sich einfach schlechter verkauft. Das einfach mal so. Und dann sind wir aber haben wir gesagt, okay, jetzt für Zoo Tycoon schauen wir uns das mal ganz genau in China an. Was ist da möglich und was nicht? Und haben es auch mit Europa verglichen. Jetzt muss man auch mal sagen, in Europa ist nicht alles Gold, was glänzt. Weil da gibt es auch gewisse Verlage, die sich dann, zum Beispiel Pachacuna, nehmen wir Pachacuna. Ich sage jetzt nicht, wer der Verlag ist, oder komm, ich sag's, wer die Produktion gemacht hat, ist Ludofakt aus Deutschland, weil die haben es verschissen. Und sollen sie ruhig wissen, das wissen sie selber. Und die Sache ist die, dass bei ihren Farben zum Beispiel, bei den Druckfarben, das waren erdölbasierte Farben, also das waren nicht pflanzlich basierte Farben. Die sagen zwar, ah, wir sind CO2-neutral und was auch immer und so. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist oder so, aber dort waren es Erdölfarben. Aber in China kann ich währenddessen pflanzlich basierte Farben haben, was da einfach in Europa einfach mal direkt unmöglich war oder so. Jetzt gibt es solche Produzenten wie Fabrica Kart in Polen, die das anbietet. Aber vorher, da war das einfach unmöglich und so. Und wenn ich hier in Europa irgendwas Spezielles will, dann wird einfach gelacht oder so irgendwas. Dann ist es einfach nicht möglich. Und wenn ich was Spezielles will, weißt du, wie es funktioniert, wenn ich irgendein so ein Säckchen will, die kaufen das in China. Also wenn ich ein schwarzes Säckchen will in Pachacuna-Spiel, in der Retail-Variante, wo eben nicht diese Suyana-Bags drin sind, dann bekomme ich einfach aus China. Und da kann ich nicht mal groß auswählen. Die sagen mir dann einfach, dieses schwarze oder keines. Und wenn ich dann so doppelseitige Kleber will, damit die Leute eben diese double-layered Tiles. Also in Pachacuna gibt es einfach so doppellagige Tiles, weil das so, also so Plättchen, weil das wichtig ist, nur so funktioniert das Spiel. Es gibt so Berge und Teile und die muss man zusammenkleben. Und in China wäre das einfach schon verklebt gekommen, aber in Europa wäre das so teuer gewesen, niemals finanzierbar. Und diese Kleberchen, damit die Leute selber zusammenkleben können, woher kommen die wieder? Kommen auch wieder aus China. Also das in Europa produzieren, dass das hier das Allerbeste ist oder so, das ist mal einfach ein Witz, weil vieles holen die dann einfach aus China oder lassen es China produzieren. Das wird mir ja dann auch nicht transparent gesagt. Also das muss man einfach mal im Kontext wissen. So, und wieso können wir jetzt China mit uns vereinbaren? Also erstens, keine Plastikkomponenten. Schon mal ganz wichtig. Also bei uns gibt es diese Plastik-Miniatures nicht. Bei uns gibt es keine Plastik-Trays oder Inlays oder wie das heißt. Keine Plastikwürfel oder irgendwas in dieser Form halt. Und dann weiter, in Europa war es auch lange nicht möglich, zum Beispiel die Karten in so Papierchenbändchen einzubinden. Das war einfach nicht möglich. In China ist das möglich. Dann bekomme ich meine Kartendecks halt nicht in Plastik, weil das war die einzige Option, die uns gesagt wurde. Entweder wir verpacken es in Plastik oder es gibt einfach keine Karten. In China kann ich sagen, ich will das in Papier verpackt. Ich kann auch sagen, dass ich die Holzkomponenten, die will ich auch in Papierbags verpackt. Und dann kann ich sagen, hey, und das kann ich in Europa auch, aber das kann ich auch dort, ich will alles FSC-zertifiziert. Kommt mich das teurer? Ja, sicher. Wenn ich FSC-Zertifizierung, also das heißt, dass nicht Regenwälder abgeholzt werden, so einfach, dass es eine nachhaltige Forstwirtschaft ist, dann muss ich für das mehr zahlen. Aber, und der Kunde zahlt mir nichts dafür mehr. Das mache ich also nur für mich. Das sage ich immer, FSC-Zertifizierung, die mache ich nur für mich. Viele Verlage haben nicht mal das. Dabei ist das das Einfachste oder so. Das kostet dann vielleicht $1 mehr oder $2 mehr oder so. Aber die Kosten, die nehme ich auf mich. Whatever, das ist dann einfach für mich und für mein Gewissen, dass alles das aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Das heißt, alles Papier, jedes Säckchen, jedes Papierbändchen oder so, alles kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und jetzt ist zum Beispiel auch möglich, das war in Europa nur bei einem möglich, dass zum Beispiel die Folie um das Spiel rum, dass ich die auch also biodegradable machen kann halt. Also dass ich machen kann, dass die einfach rezyklierbar ist. Also dass man die in den Kompost werfen kann und dann zersetzt sich die, weil die aus Maisstärke zum Beispiel gemacht ist oder so. Und da muss man halt einfach sagen, dass in Europa war man ein bisschen faul und hat einfach viele Sachen einfach nicht gemacht. Und in China kann ich also mir sogar ein nachhaltigeres Spiel zusammensetzen. Jetzt gibt es natürlich ein Aber, das weiß ich schon, das ist mir bewusst. Das muss natürlich noch hierhin transportiert werden, zum Beispiel. Also Transport muss man sicher auch einrechnen, oder? Aber das ist einfach halt immer, wir probieren da einfach unser maximal Bestes zu tun. Also wenn man unsere Spiele anschaut, dann reduzieren die den Plastik maximal. Alle sind FSC-zertifiziert. Alle, was haben wir zum Beispiel noch? Oder eben, wenn es möglich ist, machen wir es hier in Europa, wie zum Beispiel Grünling, und dann machen wir das mit Fabrica Card, mit ihrem Eco-Label, wo dann kein Plastik, kein Erdöl, gar nichts drin ist oder so. Aber da muss man halt einfach auch, das ist halt eine wirtschaftliche Realität am Schluss, oder? Man muss einfach schauen, auch was ist zahlbar und was ist machbar. Und ich glaube, wir machen für unsere Größe sehr viel. Sind wir perfekt? Nein. Machen wir das Maximale und hinterfragen alles, gehen allem nach, fragen bei den Chinesen auch nach, produzieren nicht mit irgendwelchen Kleinfabriken in irgendwelchen Hinterhöfen, sondern mit großen, angesehenen Produzenten. Ja, also ich glaube, wir machen unsere, auch wiederum da, ich glaube, wir machen unsere Hausaufgaben. Ja.
Jetzt hast du es schon angesprochen, also ich kann das alles komplett nachvollziehen. Wie sieht's aus? China ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, sich an alle Menschenrechte zu halten. Und in Deutschland gibt es seit Anfang 2024, was halt auch für Kleinstunternehmen gilt, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das gibt's ja in der Schweiz so nicht. Ihr habt das ja, glaube ich, nur, muss ja geplant werden, ist ja eine EU-Verordnung gewesen. Ich weiß nur, dass ihr ein Sorgfaltspflichtengesetz zur Transparenz bezüglich von Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit habt. So. In Deutschland gibt es halt diese Pflicht, ich muss meine Lieferkette im Blick haben. Ich muss dafür sorgen, dass alles richtig ist. Ihr habt diese Pflicht nicht, aber ich glaube, dass ihr euch diese Selbstverpflichtung auferlegt habt. Sonst würdet ihr nicht diese ganzen Sachen hinterfragen. Wie prüft ihr das nach? Verlasst ihr euch auf Prüfsiegel? Wart ihr schon mal in China?
Also Samuel hat die Fabriken in China angeschaut, also das können wir sagen, und die sind auch sehr modern. Also das sind moderne Fabriken, die sind moderner als was wir hier sehen oder so. Die haben auch Klimaanlage und also wie gesagt, wir produzieren mit Longpack Games in China bis jetzt nur. Das ist einer der zwei oder drei größten Hersteller weltweit. Da viele der Spiele, die ihr zu Hause habt, werden von Longpack Games und die produzieren in riesigen, großen Fabrikhallen, hochprofessionell. Also da darf man sich nicht irgendeinen chinesischen Hinterhof oder so vorstellen. Das haben wir entsprechend angeschaut und wir fragen natürlich einfach auch dann, also dann gibt es natürlich die ganzen Tests, also die ganzen, also das, ich meine, die sind auch CE-zertifiziert logischerweise, wir müssen auch für alle unsere Spiele, die wir hier hinbringen, gibt es einfach Tests, also Tests bezüglich Giftstoffen, bezüglich Brennbarkeit und allem. Das kostet Geld und das muss einfach gemacht werden. Und zusätzlich stellen wir einfach, glaube ich, ganz viele Fragen. Also ich kann jetzt einfach ein Beispiel liefern. Das war dann so, bei Zoo Tycoon, da gibt es, sagen wir, ich glaube, es sind etwa 46 verschiedene Holztierarten, also Männchen, Weibchen, alles Mögliche. Und als wir den ersten Prototypen hier hatten, dann hat es auch 46 Plastiksäcken dort drin. Und da haben wir natürlich gelacht und gesagt, was ist das für eine Plastikfiesta, das ist ja absolute Katastrophe oder so. Das wollen wir überhaupt nicht und haben dann gesagt, hey, das muss alles in Papiersäcken. Und zwar nicht irgendwie in 46, sondern einfach in eine managebare Masse, so 5 oder so irgendwas. Einfach, das geht so nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir machen. Und dann haben wir aber, man muss immer wissen, China wird immer ja gesagt, haben wir gesagt, ja, okay. Aber jetzt mal eine Frage, kommen die Tiere in Plastiksäcken zu euch? Also werden die in Plastiksäcken zu euch transportiert und die packt die dann aus? Oder kommen die bei euch in die Papiersäcke? Und dann haben die gesagt, ja, die würden bei uns in den Plastiksäcken geliefert. Und dann wir so, ja, aber das ist nicht unsere Frage, die wir gestellt haben. Die Frage war, also oder einfach unsere Anforderung war, keine Plastiksäcken. Das heißt, nie Plastiksäcken. Und dann haben sie gesagt, nein, wir können die Plastiksäcken ja dann für unsere Prototypen benutzen. Und dann haben wir gesagt, das ist doch Bullshit. Wir haben 10.000 Spiele mal 46 Bags, das sind 4,6 Millionen Säcken. Die werdet ihr niemals werdet ihr das als Prototypen. Das muss bei der Fabrik eingepackt werden. Wir haben sogar nachgefragt, wie wird in Shanghai der Müll, wird der verbrannt oder kommt der ins Meer oder auf Müllhalden oder so. Da hat es einfach viel zu tun, wie man eben diese Hersteller, die man hat, einfach befragt und herausfindet, wie habt ihr es mit dem Müll, woher kommt euer Zeug, stellt sicher, dass das schon dort abgepackt wird und nicht umgepackt wird. Da muss man halt viele Fragen stellen. Ja. Und so kommen wir unserer Verantwortung nach und ich glaube, wir machen das recht konsequent.
Das klingt, also ich habe es bislang noch nicht so häufig Leute gefragt, aber es klingt halt sehr, sehr aufwendig und genau. Jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Willst du zum Beispiel zu den Dinosauriern oder noch mehr zur Nachhaltigkeit?
Stimmt,
oder?
Dinosaurier wollten wir auch noch. Aber du hast es gerade schon angesprochen, jetzt habe ich den Faden wieder, dass die Produktion in Europa deutlich teurer ist. Das ist uns ja allen auch bewusst. Von wie viel Prozent reden wir, wenn wir in Prozent reden? So ganz grob, einfach nur, um die Awareness dafür zu schaffen, dass der Aufruf, alles lokal halt bezahlen wollen, aber trotzdem den Massenpreis, der in China produziert wird, halt als Konsument zu bezahlen. Das ist ja am Ende die Frage. Sind Konsumenten in der Lage und auch bereit, mehr Geld für ein Produkt auszugeben oder halt nicht?
Absolut. Also das ist noch schwer zu sagen, wie das so in Prozent aussieht, weil das ist natürlich vom Produkt abhängig. Also sagen wir es mal so, gewisse Produkte sind gar nicht möglich in Europa. Also Zoo Tycoon, unmöglich. Also wenn ich das irgendwo machen würde, dann sagt mir der Hersteller, ich soll die Figuren bitte irgendwo anders beziehen. Und am besten produziere ich die dann in China, liefere die ihnen und dann steht am Schluss Made in Europe drauf. Also das wäre möglich und das wäre sogar erlaubt, aber es ist kompletter Bullshit. Und dann, ja, was kann ich... Ich würde zum Beispiel sagen, so ein kleines Spiel wie Grünling da kann ich durch zwei oder durch drei rechnen, wenn ich will. Also vielleicht finde ich sogar, also in China findest du eh immer billiger, aber während, zum Beispiel sagen wir jetzt mal da, wir haben da 1000 Stück produziert, das war eine kleinste Auflage, ich habe denen wiederum einfach geholfen, das war von einer Künstlerin und so einem Autor und wir haben uns da einfach beteiligt. Und das hat das da gekostet bei Fabrikacard, die 1000 Stück, die haben irgendwie so 7 Euro gekostet pro Stück oder so irgendwas. Also sagen wir jetzt einfach mal den Preis, oder 7 bis 8 Euro. Hat noch nicht eingerechnet, noch die Stanz, also die Stanzform und so. Aber das ist so 7 bis 8 Euro. Also in China bekomme ich das unter 3, würde ich jetzt mal einfach so wetten oder so irgendwas. Wenn überhaupt für 3. Also das heißt, und das bei so einer kleinen Auflage. Also eben, da kann man durch 2, durch 3, durch 4, ich weiß doch. Und eben viele sind gar nicht machbar. Oder es ist unzahlbar. Also ich meine nur schon, ich glaube, hätte ich Pachacuna, eben das mit den Lamas, diese doppellagigen Geländefelder, hätte ich die hier in Europa produziert, hätten die alleine, glaube ich, schon 20 Euro gekostet oder so. Also es ist einfach, das ist unmachbar. Also muss man einfach sagen, eine gewisse Qualität der Spiele, die ist hier einfach gar nicht möglich. Also wird langsam vielleicht irgendwann möglich oder so, wenn sich die europäischen Produzenten bewegen. Und die anderen sind einfach ein Vielfaches teurer.
Jetzt gibt es ja durchaus Verlage, die schon mit Alternativstoffen arbeiten. Also Czech Games Edition zum Beispiel, die haben ja dieses WeWood, was ja kein Holz, ich glaube, es soll ein Holz, es ist irgendein biologisches Abbauprodukt, was sie verwenden.
Statt, was machen sie damit?
Holzprodukt, also wirklich Marker. Ich weiß nicht, zuletzt kam ja Seti raus und diese kleinen, alle Figuren, die es im Spiel gibt, sind aus diesem WeWood. Das steht auch in meiner Anleitung, dass es halt ein neues.
Das ist, glaube ich, so Holzspritzguss. So
ja, kann.
Geht es in die Richtung.
Genau, ja. Kann sein. Wäre das für euch ein gangbarer Weg, wenn ihr sagt, ihr wollt nach Europa?
Also eben die Sache ist, die hängt eben sehr davon ab, von der Preislage. Ich meine, der Dollar ist halt auch noch sehr tief, im Gegensatz zum Schweizer Franken, das hilft halt auch noch. Ich meine, ein Dollar ist momentan noch 80 Rappen oder so. Das heißt, wenn ich meine Einnahmen in Schweizer Franken habe, zum Beispiel auf Kickstarter und dann in Dollar einkaufen kann oder so, ist das für mich recht vorteilhaft. Der Euro ist aber auch schwach, jede Währung ist gegenüber den Schweizer Franken schwach. Wir gewinnen nur. Und Also in Europa zu produzieren, ja, wenn die europäischen Produzenten, und nehmen zum Beispiel, machen wir ja all unsere Puzzles hier, auch wenn es in China billiger wäre, wir machen ja all unsere kleinen Spiele da, wir machen die Bücher da und alles. Das heißt, wenn es immer möglich ist, dann mache ich das in Europa. Weil ich das einfach lieber habe, weil dann zahle ich das bisschen mehr, also das bisschen, es ist schon viel, aber dann zahle ich halt diesen, dann nehme ich halt, beiße ich in den sauren Apfel und nehme das auf mich. Aber bei großen Spielen, Zotac, und ich weiß nicht, also ob das in den nächsten 10 Jahren jemals kompetitiv hier wäre in Europa. Ich kann nicht 40, 50, 60 Franken für so ein Spiel in der Produktion zahlen. Das ist einfach unmöglich. Und dieser Spritzguss ist halt schon, also ich müsste mir den anschauen. Ich will jetzt da nichts behaupten, aber mir wurde der auch mal präsentiert. Und da habe ich nachgefragt, kann man das vergraben und das zersetzt sich? Und nach mir, also das, was mir gezeigt wurde, das muss jetzt nicht dieses Wewood sein oder so, das ist nicht zersetzbar. Das hat auch ganz viele Leime und Stoffe drin, dass das zusammenhält oder so. Das ist also einfach verbrennbar. Ist es besser als Erdöl oder Plastik? Sehr wahrscheinlich schon, logischerweise, weil Erdöl nicht eine erneuerbare Ressource ist oder so. Ist es aber, ist es perfekt? Nein.
Ich habe mal kurz nachgeguckt, es gab nämlich mal einen Announce-Beitrag zu dem Thema und da steht, dass der Verlag Czech Games Edition mit der Firma Wissner zusammenarbeitet und Wewood herstellt. Wewood besteht aus 80% Holzresten und 20% aus recycelten Bindemitteln. Sollen daher komplett schadstofffrei sein und sich zu 100% recyceln. Wahrscheinlich ist es was anderes, als du gezeigt bekommen hast. Ich weiß auch nicht, wie exklusiv.
Also ich weiß auch nicht, was recyceln halt heißt. Recyceln ist ein weites Wort, oder was heißt denn jetzt recyceln? Ist das, wie kommt das zu, es ist ja nicht biodegradable, das wäre was anderes, oder? Also es ist ja nicht kompostierbar. Sie sagen rezyklierbar, heißt das einfach, es ist einfach verbrennbar, ist denn eine Form von Recycling, klingt jetzt blöd, aber dann müsste man auch noch genau nachfragen, wie rezykliere ich das genau?
Also auf deren Seite steht beispielsweise das recyceltes Bindematerial und fully biodegradable product.
Gut, dann ist perfekt. Dann ist wunderbar, weil mir wurde mal was anderes gezeigt und das hat mich nicht überzeugt. Aber wenn es fully biodegradable ist, ja perfekt, das ist so. Er macht definitiv diese 3D-Figuren halt möglich. Oder? Mhm. Und das ist sicher auch etwas, was mir, also fürs Dinosaurier-Spiel gibt es so eine gewisse Idee, dass wir dort vielleicht auch so etwas machen könnten. Also nicht mit Plastik, aber einfach so eben mit so Holzspritzguss, aber eben das müsste dann rezyklierbar sein. Ja.
Klar. VSC-zertifiziertes Holz ist auch immer noch besser als jede Plastikgeschichte. Ja, also daher, absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, jetzt noch eine Frage zur Nachhaltigkeit. Du hast ja schon angesprochen, natürlich der Transportweg ist was man immer bedenken muss. So, man kommt mit dem Flugzeug, mit dem Boot oder halt mit dem Zug. Und ihr zahlt jedes Jahr einen Klimaausgleich. Also ein CO2-Ausgleich, ich habe mal bei euch in die Spenden, also die sind ja richtig transparent auf eurer Seite, schön dargestellt, dass gezahlt worden ist. Möchtest du vielleicht kurz was über die Projekte sagen, die ihr da unterstützt?
Also die Sache ist, die ist eine komplizierte Sache, das mit diesem Klimaausgleich. Weil wir haben lange, 3 oder 4 Jahre haben wir mit MyClimate zusammengearbeitet. Das war eine Organisation oder ist eine Organisation, die gibt es glaube ich noch. Und dort konnte man noch so ganz klassisch CO2-Zertifikate kaufen. Und sozusagen ein Produkt CO2-neutral machen. Also hat man zum Beispiel gesagt, irgendwo wird Wald gepflanzt oder so irgendwas. Und das haben wir auch wirklich im besten Interesse, also wir haben das einfach gemacht, auch wiederum freiwillig, einfach weil das für uns richtig war. Und für mich war das von Anfang, also war das bis zum Schluss eigentlich nur eine Enttäuschung, weil erstens kam am Schluss, jetzt kann man das gar nicht mehr, weil jetzt einfach die Zertifikate funktionieren anders. Es gibt eigentlich gar keine Zertifikate mehr oder so. Also niemand kann eigentlich sein Produkt klimaneutral nennen. Also wenn er das so mit diesen externen Zertifikaten kauft. Die Projekte, das eine war in Burma, so Mangroven aufforsten, aber ich meine, jeder, der ein bisschen Ahnung von Politik hat, weiß, dass in Burma ein Bürgerkrieg ist. Was von dem noch steht, who knows. Das Nicaragua-Projekt, das wir dort unterstützt haben, das war mal ganz in schlechtem Licht beim Schweizer Fernsehen, weil dort einfach, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht nachkontrolliert wurde oder so. Ich meine, wir sind da einfach im besten Wissen und Gewissen, haben wir gedacht, wir unterstützen da wirklich gute Projekte und haben da auch Geld einfach reingesteckt. Und ja, das war eigentlich absolut verbranntes Geld, sehr wahrscheinlich. Und jetzt, danach haben wir dann einfach, wo eben die durch die Klimakonferenz, die es dort dann gab, haben wir dann einfach unseren Ansatz geändert, haben gesagt, komm, wir kommen weg von dieser CO2-Neutralitätsgeschichte, das tönt eh zu gut, zum wahr zu sein. Jetzt zahlen wir einfach Geld einer Organisation, wo wir 100% überzeugt sind, dass die etwas Gutes machen und wo einfach wirklich etwas fürs Klima gemacht wird. Das tönt nicht so geil wie Bäume oder so irgendwas, aber einfach lieber etwas Handfestes, wo wir wirklich dahinter stehen können. Da habe ich auch Leute angefragt, die ich kenne, die im NGO-Bereich arbeiten. Sie sollen mir doch bitte etwas empfehlen. Und so sind wir eigentlich zu ADES Solaire, heißen die, gekommen. Und die machen etwas, das tönt halt ein bisschen unsexy. Also ist halt nicht so cool wie Bäume. Aber das ist dann halt in Madagaskar. Sie machen Energiesparkocher. Weil dort muss man wissen, dass viele Leute kochen dort noch mit Holz. Und dieses Holz, das kommt aus Wäldern und das wird dann halt illegal abgeforstet. Und das Problem ist, dass diese Kochtöpfe, die die Leute dort lokal benutzen, die sind sehr energieineffizient. Das heißt, das wird dann einfach viel Holz verbrannt, für eigentlich gar nichts zu machen. Oder? Und jetzt zuerst wollten die dann einen Solarkocher machen und haben diese Solarkocher dann auch gratis abgegeben der Landbevölkerung. Das sind so riesige Kästen. Und dann haben die aber gemerkt über Zeit, ach du Scheiße. Also sorry, wenn ich so viel fluche, aber gehört halt dazu. Ach, was machen die Leute da? Die nehmen den ganz normalen Kocher, verbrennen Holz und zusätzlich benutzen sie jetzt noch den Solarkocher halt. Und dann haben die gemerkt, hey, wir müssen einen ganz anderen Ansatz machen. Wir müssen ein kompetitives, ein wirtschaftliches Produkt entwickeln, das die Leute auch kaufen sollen. Also sie sollen das kaufen und für das muss es für sie einen Nutzen haben. Und jetzt machen die dort lokal in Madagaskar Energiesparkocher. Das sind eigentlich solche, die sind aus Ton gemacht und das Ton wird dann in so eine Verschalte, also man muss das auf unserer Website anschauen, wird das in so eine Metallschale, wird das Ton dann reingepackt. Das ist dann auch so ein kleiner, eigentlich so ein kleiner kompakter Ofen und der ist super effizient. Es braucht sehr wenig Holz, dass der sehr, sehr heiß wird und das führt wirklich zu einer Veränderung des Klimas. Das spart wirklich Holz. Wenn das, und das ist ein Produkt, das dort gekauft wird, das lokal dort hergestellt wird. Das ist für mich also so absolut gelebte Nachhaltigkeit halt. Das ist jetzt wenig, braucht mehr Erklärung, weil ich erkläre da jetzt sicher schon seit 2-3 Minuten. Das ist nicht einfach, wir setzen Bäume und dann kommt alles gut. Aber das ist ein Projekt, das ist aus der Schweiz, das ist CEWO zertifiziert, also so richtige Spendenzertifizierung. Die haben eine Stefe, also das ist einfach, da gibt es einen Abschluss, eine Buchhaltung, da wird alles gemacht, da wird klar nachgeführt, wie viele dieser Kocher, wie das funktioniert. Sie wollen die natürlich auch verbessern. Ich meine, das ist ein lokales Produkt, das die Leute wirklich kaufen, weil es ihnen Nutzen bringt. Und ja, und das, dieses Projekt unterstützen wir jetzt sozusagen. Und da haben wir jetzt, ich glaube, in diesem Jahr auch wieder 1500 Franken haben wir denen gegeben. Das ist jetzt nicht der größte Betrag ever, aber für uns als Unternehmen, wenn man einfach so denkt, okay, lass uns einfach 1500 Franken sozusagen in den Äther rausschießen oder so, oder ich sehe das ja nicht, das gibt mir ja keinen direkten Nutzen, ist das halt trotzdem ordentlich Geld halt. Ja. Und ich habe auch gefragt dort, was sie so von Unternehmen bekommen und so. Und ich glaube, da sind wir für unsere Größe machen wir da und für das, was wir dann auch wirklich umsetzen an CO2, machen wir da, ich glaube, einen guten, ist das ein guter Betrag, ja.
Ja, also wenn die lieben Zuhörenden eventuell noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk suchen, spendet gerne. Wir verlinken euch auf jeden Fall die beiden genannten NGOs in den Shownotes und bei Instagram werde ich es halt auch featuren natürlich. Mhm. Da könnt ihr auf jeden Fall was Gutes tun. So, jetzt zum letzten Programmpunkt unseres heutigen Tages. Und zwar zur Zukunftsaussicht. Und zwar, ja, hast du ja schon angesprochen, ihr macht Dino Tycoon, quasi den letzten Teil der Zoo Tycoon Reihe, soweit ich weiß. Wenn nicht, gerne berichtigen. Ja. Jetzt darfst du ein bisschen Werbung machen, nämlich was erwartet die Bäcker, warum Dino Tycoon? Soweit du möchtest und darfst natürlich, ich weiß nicht, wie final ihr schon jetzt gerade dabei seid. Ich weiß zum Beispiel auch noch
nicht allzu final.
Gut, ich weiß nämlich auch noch gar nicht, wann der Kickstarter beginnt. Das darfst du also auch mitteilen.
Also, wir haben das erst gerade angekündigt, weil wir den Vertrag mit Microsoft finalisiert haben und haben das dann gleich überall unsere Plattform finalisiert. Also, es gab früher einfach Zoo Tycoon, gab es zuerst das klassische Zoo Tycoon, dann gab es das mit den Aquarien, Marine Mania hieß das. Das haben wir nicht gemacht, 1:1, weil einfach das heute nicht mehr angebracht ist. Man hält keine Orcas oder Delfine oder Haie mehr in solchen Anlagen. Das ist auch komplett veraltet. Diese Tiere verändern einfach grausam. Darum haben wir unsere Erweiterung zu Zoo Tycoon, haben wir New Shores genannt und haben dort einfach semi-aquatische Tiere eingenommen, die man gut oder okay gut halten kann oder so. Und dann wurde aber immer wieder gefragt, wir wollen Dinosaurier, wir wollen Dinosaurier, wir wollen Dinosaurier. Und dann haben wir natürlich überlegt, sollen wir jetzt eine Erweiterung machen, sind dann aber von diesem Plan weggekommen. Also es wird keine Erweiterung sein zu Zoo Tycoon. Es wird einfach ein Spiel sein, das auf Zoo Tycoon aufbaut, das, ich würde sagen, ein Ticken einfacher ist, also ein bisschen einfacher, weil wir natürlich dort einfach thematisch ein bisschen einfacher abweichen können. Bei Dinosauriern ist ja alles ein bisschen offener. Es gibt uns ein bisschen Möglichkeiten. Bei Zoo Tycoon haben wir uns natürlich sehr hart an der Realität auch festgehalten. Hier gibt es natürlich, es gibt keine Dinosaurier, also können wir ein bisschen, haben wir ein bisschen mehr Freiheiten. Das heißt, es wird ein leicht einfacheres Zoo-Tycoon mit neuen Mechaniken, aber auch definitiv, sagen wir mal so, 70-80% oder 60% erkennt man wieder. Also man baut weiter in einen Zoo auf. Man hat diese Tierfiguren, man muss schauen, dass es denen gut geht. Aber es gibt dann natürlich einfach neue Aspekte halt. Zum Beispiel Naturschutz, was jetzt beim bei Zoo Tycoon wichtig war, hat es natürlich hier nicht. Ich meine, Naturschutz bei Dinosauriern macht jetzt keinen Sinn oder so. Aber da geht es dann vielleicht um Forschung oder Wissenschaft oder dass der Gefahrenlevel der Tiere ist. Ja, so bei klassischen Dinosaurierspielen geht es ja auch immer darum, dass diese Tiere ausbrechen wollen oder so. Das heißt, das nehmen wir sicher auch auf, weil das, ich glaube, das ist auch gefragt von den Leuten. Und wir werden uns da einfach in diesem ersten Version einfach voll auf Dinosaurier konzentrieren. Die kommt dann irgendwann im Oktober, November nächstes Jahres, werden wir die auf Kickstarter bringen. Die Page, die gibt es jetzt schon, also man kann sich schon einschreiben, wenn das generell interessant für euch tönt. Und dann ist es einfach so, dass wir uns eben zuerst völlig auf Dinosaurier fokussieren und wenn die Kampagne gut kommt, und das, ich bin recht confident, da beide Zoo Tycoon Kampagnen recht groß waren, dann werden wir dort sehr wahrscheinlich einfach wiederum eine Erweiterung machen. Also wir machen nie zwei oder drei oder vier, sondern also wir machen eine Erweiterung und dann einfach noch mit klassischen, auch prähistorischen Tieren, zum Beispiel das Mammut oder Säbelzahntiger. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Fan-Favorites, die wir dann noch abholen können. Aber ja, so generell voller Fokus auf Dinos, angepasste Mechaniken, etwas einfacher und natürlich von Anfang an können wir jetzt natürlich auch von der Arbeit profitieren, die wir mit Zoo Tycoon gemacht haben, also auch ein besseres Regelbuch. Einfach, also wir wissen jetzt schon, wie man so ein großes Spiel erklären muss. Das heißt, da profitiert natürlich das Dinosaurier-Spiel dann enorm davon, ja.
So, Dinos, wunderbares Thema. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich bin sehr gespannt, was ihr draus macht. Ist aber noch ein bisschen hin. Gibt es noch irgendwas, was näher dran ist, was du ankündigen kannst, was ihr macht? Ich habe mitbekommen, zum Beispiel jetzt auf der Messe in Essen, dass ihr Forest of Pangaea bzw. Dawn of Pangaea macht. Forest habt ihr ja übernommen, soweit ich weiß. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas anzukündigen oder möchtest du was ankündigen?
Also bei uns, wir sehen die nächsten 2 Jahre, kann ich so ein bisschen vorskizzieren. Also einerseits eben der Dawn of Pangaea, das werden wir produzieren sozusagen irgendwann im Sommer oder so gegen die Spielessen kommt dann das sicher raus. Ich habe heute erst gerade wieder mit Tommy Test gespielt am Solo-Modus, da sind wir noch am Tweaken, dass das dann perfekt kommt. Wird sehr schön aussehen und wird ein sehr gutes Spiel, also ich bin sehr zufrieden mit dem. Und dann ist aber eigentlich bei neuen Projekten halt voller Fokus auf Zoo Tycoon mit Dinosauriern. Es kann sein, dass wenn wir jetzt wirklich zeitlich gut durchkommen, dass wir noch irgendwas im Frühling machen. Ich habe da eben noch so ein Spiel von der Zürcher Hochschule der Künste, was ich echt clever finde. Geht so wieder in eine Pachacuna-Richtung. Also einfach, es ist ein zugängliches Spiel, würde ich damit sagen. Nichts mit Lamas oder irgendwas. Es ist auch kein Zweispielerspiel, aber eher ein einfacheres Spiel, aber mit einer sehr cleveren Prämisse. Das kann sein, dass wir das machen, aber im Moment ist einfach voller Fokus auf Zoo Tycoon. Und nach Zoo Tycoon schauen wir dann in 2027, haben wir schon eine andere IP unterschrieben. Da kann ich aber noch nicht viel dazu sagen, aber da gibt es ein anderes neues IP-Projekt dann von uns, also einfach mit einer schon etablierten Brand. Das wird kooperativ, das kann ich auch schon mal sagen, das wird ein kooperatives Spiel, haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht, aber das sollte ganz interessant sein. Und was auch noch recht realistisch ist, weil sich Rewild South America, auch wenn du es gar nicht magst, nein, das hast du nicht gesagt. Das ist jetzt eine ganz schlimme Behauptung.
Ja.
Nein, auch Rewild South America bekommen wir jetzt sehr viel positives Feedback. Es ist sehr gefragt, also wir sind fast komplett weltweit ausverkauft. Und machen nächstes Jahr dann auch einen Reprint mit echt vielen Verlagen. Also so viele Verlage hatten wir noch nie an Bord. Und dann kann es sehr wahrscheinlich sein, dass es 2027 dann auch eine neuere Version, also nicht eine Erweiterung, sondern dann vielleicht eins mit Afrika gibt oder mit Ozeanien oder mit Ozeanen im Generellen. Also das würde ich sagen, das sind so unsere nächsten 2 Jahre, was so auf die Leute zukommt. Dazwischen gibt es vielleicht auch mal was Kleines, was ich noch nicht weiß, dass es existiert. Ich meine, dort vielleicht mal ein Puzzle, dort mal ein kleines Projekt, das ich auflese auf Kickstarter oder so. Aber ich glaube, das ist so die generelle Outline für die nächsten 2 Jahre.
Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein, was von Theresa in den nächsten 2 Jahren kommt. Ich finde, es klingt alles spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, mit Zoo Tycoon habt ihr eine ganz gute Grundlage geschaffen, damit ihr weitere Projekte machen könnt.
Würde ich auch so sehen. Absolut.
Das ist sehr schön. Dann bedanke ich mich für das wunderbare Gespräch.
Ja, danke dir.
Gerne. Und wünsche allen Zuhörenden eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Die Folge kommt nämlich 100%ig noch vor Weihnachten. Das jingse ich jetzt, weil ich es anspreche.
Perfekt.
Und genau, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, kontaktiert uns gerne über die bekannten Wege. Ansonsten bei Instagram kriegt ihr weiter Informationen. Da wird es demnächst auch einen kleinen Review-Beitrag zu Rewild geben. Der ist schon in der Mache. Also ich lasse euch da nicht stehen. Ich möchte auch mit reviewen hier.
Perfekt.
Genau, und ansonsten danke fürs Zuhören und ich übergebe das letzte Wort an meinen Gast. Ciao.
Tschüss, macht's gut.